Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 211. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery.
Tacho!
Servus, Martin.
Ja, Tach, was geht ab?
Was geht ab? Ja. Es ist ja nicht so, dass wir schon eine Stunde vorher gesprochen hätten, aber ja. Wollen wir den Schein wahren?
Wie so oft, ne?
Ja. Ja, sehr schön. Ich bin froh, dass wir es heute wieder geschafft haben. Es ist ein fröhlicher Dienstagabend. Ihr habt es wahrscheinlich bei Martin schon in der Story gesehen, der angekündigt hat, dass wir uns heute zusammensetzen und ich ja auch. Ist ja immer ein guter Garant. Und wir kriegen das ja immer schön hin. Im 2-Wochen-Rhythmus, Sonntagmorgen, 9 Uhr, Martin. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht geschnitten kriege, sondern wir sind halt immer Sonntagmorgen um 9 Uhr alle 2 Wochen.
Ja, natürlich.
Ja, weil du gesagt hast in deiner Instagram-Story, wenn der Christian das fertig hat, dann gibt es das Samstag oder Sonntag. Nee, ich bin schon Freitag fertig, aber es gibt sie trotzdem immer Sonntagmorgen 9 Uhr.
Natürlich. Natürlich. Also, es war einfach nur meine Unsicherheit in der Story.
In der Story. Hast du jetzt mal den ersten Teil von unserer Urlaubsfolge gehört, den ich alleine gemacht habe?
Nein, aber vielleicht, ich höre sie gleich zum Einschlafen.
Ach, du bist ein Otto.
Weil ich bin ja heute hier. Ohne Frau und dann kann ich da einfach gleich Podcast hören. Wirklich. Ich schwöre, ja. Nach einer Stunde Vorgespräch und dann 2 Stunden Podcast höre ich auch nochmal deine Stimme zum Einschlafen.
Lüg doch nicht. Glaube ich nicht.
Nee. Wir wollten über das geile Bier sprechen, was ich in der Hand habe und was ich schon gepostet habe in der Story.
Stimmt, das wolltest du eben schon erzählen und ich habe gesagt, halt, erzähl mal. Was hast du denn da Schönes?
Ja, ich hoffe, man spricht es richtig aus, von der Axiom Brewery, also von der Brauerei. Axiom aus Tschechien, ein Pastry Sour IPA.
Von süß?
Ja, doch. Ich würde schon so sagen, irgendwie, das ist, aber sauer, ich dachte, vielleicht ist es so, also, erst dachte ich so, das ist dann ein Sauerteig, ne? Aber das ist falsch, ne? Aber es ist so ein süßes Gebäckteilchen als sauer IPA.
Also als ja, sauer IPA ist doch eine Gose, mal, oder?
Ja, aber ja, das ist ja kein sauer IPA, sondern sauer IPA ist sowas wie eine Gose gemischt mit dem Bierstil IPA, oder? Eben halt, ne? Ja. Einfach ein saures Bier, was ein IPA ist. Ja, weil ich hatte davor schon von dieser Brauerei, das hieß Acid Trip, das Bier, das war auch ein Sour IPA. Das war ein geiles, fruchtiges IPA, aber was so eine super leckere Säure hat, ne?
Ja.
Und das war sowas erfrischend Neues, das hat mich schon sehr geflasht, da war ich sehr, sehr glücklich. Und jetzt, wie soll ich es vorschlagen? Ich müsste da nochmal vielleicht von der Brauerei einfach den Google automatischen Translate Text vorlesen. Dann wird uns einiges klar. Übersetzt ist es mit Gebäck sauer IPA. Und der Text heißt, Crossover ist der Schlüsselbegriff für dieses Bier. Wie kombiniert man ein Bier mit einem Milchshake und ein Gebäck mit einem scharfen Saft in einem Getränk? Es mag wie eine unmögliche Mission klingen, aber wir haben es mal wieder bewiesen, dass alles möglich ist. Genießen Sie dieses Bier mit gesenkter Wache und warten Sie das Unerwartete.
Aha, okay.
Es schmeckt wirklich so ein bisschen nach Milchshake, also es ist total verrückt, wirklich.
Aber schmeckt es gut oder nicht? Das ist jetzt die wichtige Frage.
Es hat 7%, ne, und 30 IBU, ne, also 7% Alkohol. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Also, wenn man so die Zutaten liest, so, da ist Ananas drin. Und, es sind irgendwie ganz viele verrückte Sachen drin. Laktose, Erdnussbutter,
okay.
Vanille, Natrion. Und
Natrion? Natrium.
Natrion. Natrition, sorry.
Okay.
Und es hat 83 Kalorien auf 100 Milliliter.
Das ist schon ordentlich, ja. Ich meine, gut, über 7% Alkohol hast du ja auch schon mehr.
Ja. Aber es schmeckt echt richtig Hammer.
Das hört sich auf jeden Fall geil an. Ich liebe das Sauer.
Das zweite Bier, was ich von dieser Brauerei trinke und ist mich super, super überrascht und begeistert. Sebastian Sauer hat mir die Biere mitgebracht. Meinte, ich soll die mal probieren.
Geil.
Das ist schon echt Hammer. Also, ich weiß nicht, ob es die in Deutschland zu kaufen gibt. Aber ich suche mal danach.
Mach oder das vielleicht mal. Würde mich interessieren.
Ja. Ich liebe ja, also ich hatte das letztens ja auch schon auf einen Post von dir kommentiert, so IPAs aus der Dose kommt irgendwie total geil. Also irgendwie noch besser als aus dem Glas.
Ja, ich habe auch zwei Sixpack geschenkt bekommen von meiner Schwester und das ist eine Münchner Brauerei, die heißt True Brew und das ist ein Joyride Juicy Pale Ale. Auch in der Dose und echt sehr geil. Schön fruchtig, macht echt Spaß. Und wie du schon sagst, irgendwie hat das was, das aus der Dose zu trinken. Das hat ja Vulkanbräu, ich weiß nicht, ob die das im Moment nicht haben. Aber die hatten ja auch Dosen, Pale Ale. Das ist schön.
Ich glaube, die haben keine Dosen mehr, leider.
Echt, das stimmt eigentlich. Das ist aber sang- und klanglos ist es irgendwie abgesägt worden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ne?
Ja, ich weiß aber auch, glaube ich, den Grund. Und zwar, er kommt ja aus der Familie, also der Brauereibetreiber aus der Familie von Rodius, ne, also die Rodius gefunden haben. Mhm. Und die haben jetzt vor kurzem die modernste Abfüllanlage Europas eröffnet. Und jetzt lässt er einfach sein komplettes Bier natürlich bei seiner Familie abfüllen. Ne? Wäre sonst doof.
Okay, und die können keine Dosen mehr abfüllen? Oder wie?
Das sind viel zu große Mengen. Das ist das Problem.
Okay, also die hatten ja früher, wir hatten das glaube ich auch schon mal im Podcast vor 2-3 Jahren, haben die ja mal eine alte Charge rausgeballert. Ich glaube, die haben die verschenkt, die haben das Lager geräumt und da sind wir ja auch.
Schon so lange her?
Ich weiß nicht, ob das ist das letztes Jahr gewesen, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl dafür.
Letztes oder vorletztes Jahr, ja.
Die haben glaube ich die Mixtur, also die Rezeptur geändert. Und wir haben hier mit der Agentur, zwei Azubis hingefahren und die haben dann palettenweise dieses Bier geholt. Musste man nur den Pfandbehalt bezahlen. Und darauf kam dann das neue Bier mit der neuen Rezeptur, auch auf der Dose. Und das hat mir nicht so geil geschmeckt wie das alte. Das konnte man ja natürlich dann auch schön vergleichen. Ne? Und das ist dann sang- und klanglos eingestellt worden, glaube ich. Schade. Muss ich mir die Augen nochmal offen halten.
Kann natürlich auch sein, dass ich mich vertue, aber ich meine, es ist.
Also, ich habe da natürlich auch das Problem, ich gucke immer nur bei uns im Rewe, wo ich halt hinmarschiere und da hatten sie es, jetzt haben sie es nicht mehr, was natürlich nicht eine Aussagekraft hat, ob es überhaupt noch gibt, ne?
Ja, das stimmt. Aber es gibt Vulkan, die auf jeden Fall noch in der Dose und zwar in der 5-Liter-Dose. Das kann ich dir garantieren.
What?
Ja.
Das aber, aber welches denn?
Ich meine sogar das Pale Ale.
Ach, 5 Liter, ich habe gerade 500 Milliliter. Ja, stimmt. Du hast recht, ich bin gerade auf der Webseite, die haben das Pale Ale noch als selber Zapfdose, genau.
Ja, weil das sollte es nämlich zum Meetup dieses Jahr geben, deswegen weiß ich das so gut.
Ja, auch schön, aber stimmt, aus dem Portfolio ist die Dose verschwunden. Schande!
So eine Schande. Ja, ja. Das war echt aber Pale Ale, also hier 5 Liter Fass, ist doch total genial.
Ja, auch schön.
Das ist nicht 2 Euro teurer wie ein Pilz oder Helles.
Kann sein, kann ja. 18,90. Ne? Ja.
Die Dosen sehen auch echt gut aus, ne? Also im Vergleich zu so einer Feldhinsdose. Und reißlich, 5 Liter, 16,90. Also finde ich, kann man nicht meckern.
Ja, auf jeden Fall. So, Martin, wir haben noch ein bisschen Housekeeping. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen Blödsinn erzählt. Der Heiko hat geschrieben. Raus. Ja, du hast aber auch keinen Einspruch erhoben. Ist auch schon schade, Martin. Ne? Ich habe von der Petromax-Kastenform gesprochen und habe von der K8 und von der K12 geredet.
Ja.
Das stimmt doch gar nicht. Das ist die K4 und die K8.
Ey, jetzt ganz ehrlich, ne? Denkst du, ich kann mir da die Nummern merken, vor allem, wenn ich das nicht besitze?
Aha. Nee, also ich habe es verkackt, indem ich sagte, es gibt die K8 und die K12. Ich finde das auch bei den runden Dutch Oven wirkt mit FT irgendwas, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Aber bei den Kastenformen ist es eigentlich ja schon recht simpel. Es gibt nur 2 und ich habe die beide Und ich habe es dann noch doch verkackt. Also ja, K4 und K8 ist das. Danke, Heiko, fürs Aufpassen. Er hat mich auch gerüffelt, weil er sagte hier, Chivachichi niemals mit Tzatziki. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich ein Fauxpas ist, aber ja gut. Also eigentlich ist es Eiwar, am besten selbst gemacht. Fladenbrot, oder das Fladenbrot, was die da haben. Ich habe den Namen vergessen. Ja, also das sind die zwei Sachen, die der Heiko geschrieben hat.
Dann nennst du das einfach Keftedes und dann ist das wieder Tzatziki drin.
So einfach ist es wahrscheinlich, ja. Aber am Ende soll man ja das machen, was einem schmeckt, ne?
Absolut.
Und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen vom Bleff Jeff. Der hatte ein sehr schönes Video noch verlinkt zum Thema Tacos. Da hatte ich ja so ein bisschen gesagt, dass mich das ein bisschen nicht so richtig anfixt, das Thema Tacos.
Und er hat uns dann direkt als Snoop dahergestellt, oder was?
Der was?
Er hat uns dann direkt als Snoop losgestellt, oder?
Nee, er hat das einfach einen YouTube-Link in die Kommentare gepostet, wo einfach ein sehr schönes oder auch Tortilla Joshua Weißmann, keine Ahnung, der einfach Lust auf das Thema Tacos macht, wenn man jetzt nicht so wie ich keinen Bock hat auf Tacos, weißt du? Dass man dann so ein bisschen das ganze Thema sich mal anschaut und dann vielleicht Bock drauf bekommt und dann vielleicht seine Meinung ändert.
Ja.
Ne? Also, das hat er gemacht. Und das zweite Thema war, da ging es um die Sosco Guru Soßen. Die haben wir beim letzten Mal ja auch erwähnt und wie nice die Produkte eigentlich sind. Oder du hast auch ein bisschen drüber erzählt. Ich glaube, ihr habt auch einen Burger damit gemacht. Kann das sein?
Ja, wir haben mit der, wie heißt die, Big Mama's Ketchup, Big Mama's Ketchup, so rum, ja.
Ja.
Mit der haben wir eine, ja.
Und es ging halt auf jeden Fall um das Thema, wie wir denn, weil er an den Soßen jetzt schwierig findet, dass die halt so vollgeballert sind, also dass einfach Konservierungsstoffe drin sind. Und was wir generell von Konservierungsstoffen halten. Und ich musste da echt länger drüber nachdenken, weil ich mich echt gefragt habe, so, ja, ist das ein Problem oder nicht? Also bin jetzt nicht der Typ, der in den Supermarkt geht und explizit danach schaut, dass keine Konservierungsstoffe drin sind. Je nachdem, welches Produkt es ist, habe ich mir auch bei mir festgestellt, gucke ich da überhaupt nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob Heinz Ketchup keine Konservierungsstoffe hat, aber das ist so ein Produkt, was ich ewig auch im Kühlschrank stehen habe, weil ich auch keinen Bock habe, in einer Woche zu verbrauchen. Vielleicht sind sie auch konservierungsstofffrei, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der darauf so mega achtet.
Ja, also es kommt halt auch echt drauf an, ne? So oft entscheidet ja auch schon der Geschmack da, dass man überhaupt was ohne Konservierungsstoffe kauft, weil es dadurch auch oft gar nicht so gut schmeckt. Ne? Siehe zum Beispiel jetzt, wo wir bei dem Thema Sauce Guru sind, ist ein super Beispiel, weil es gibt Sachen von Sauce Guru, die mag ich super gerne. Ich glaube, habe ich auch letzte Folge gesagt, es gibt Sachen, die gehen gar nicht. Und das sind zum Beispiel diese Mayo-Produkte. Bei Mayonnaise finde ich es super schwierig. Es gibt super viele Mayonnaise, die nicht schmecken, weil da irgendwelche Konservierungsstoffe so rausstechen, dass das am Ende ist es keine Mayonnaise mehr, weil diese Säure dann wieder versucht wird zu vertuschen und so, und dann schmeckt das wie ein ganz anderes Produkt.
Ja. Ah, okay. Also ich habe mich dann auch gefragt, wie schmecken eigentlich Konservierungsstoffe? Ne? Also ich habe dann auch gelesen, welche Konservierungsstoffe gibt es da überhaupt?
Ja.
Wo werden die wie überhaupt eingesetzt? Also Zitronensäure und der ganze Kram. Künstliche Zitronensäure ist ja, glaube ich, so ein Punkt, wo du jetzt so ein bisschen drauf hinaus willst. Kann das sein?
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das ist immer das ist die Preisfrage am Ende. Ne?
Ja.
Wie machst du das? Ne? Es gibt ja auch noch Ascorbinsäure und irgendwie was in Sorbin und sowas, ne? Ich weiß nicht, Benzol ist falsch. Sehr schlecht. Aber
schlecht.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Also es gibt natürlich so, umso billiger es wird, wahrscheinlich umso schädlicher werden die. Und ich glaube, umso besser, umso schlechter schmeckt das Produkt, umso besser schmeckst du auch raus, dass da irgendwie so billige Zusatzstoffe drin sind. Ich war zum Beispiel erschrocken, ich sage jetzt mal keinen Namen, von einer echt regionalen guten Marke, dass deren Barbecue-Soße nur 3 Euro kostet, die Flasche, ne? Und dann dachte ich mir, wie machen die das denn? Dann habe ich aufs Etikett geguckt und dann, das las sich wie so eine 89 70 Cent Aldi Barbecue-Soße von den Zutaten, ne? Da war ja auch der ganze Scheiß richtig drin, ne? Und die G-Nummer hat dann auch raus, also darüber habe ich rausgefunden, dass dann bei Tönnies produziert wird, ne? Auch das noch, ne? Und wenn du halt gute Zutaten nimmst, ne, und das dann einwächst, dann hast du ja am Ende gar nicht mehr so bei einer Barbecue-Soße oder so viele schlechte Konservierungsstoffe meistens drin. Bei Mayonnaise ist halt das Problem, du kannst sie ja nicht einwecken, ne? Dann hast du dann nur Rührei aus dem Glas. Ja. Das geht schlecht, ja.
Ja, ich, wie gesagt, ich finde es, ich habe echt, wenn ich irgendwas kaufe und da steht dann drauf, ohne Konservierungsstoffe und so, dann denke ich, ja, ist ja cool. Aber mich hat das in meinem Einkaufsverhalten gar nicht so beeinflusst es mich nicht so. Ich habe mich gefragt, woran liegt das denn? Habe ich so die Produkte, die ich kaufe, wo du jetzt auch so einfach Geschmack sagst, ich kenne die Produkte vom Geschmack her, bin damit zufrieden und habe ich vielleicht dadurch einfach eine natürliche Selektion, ohne darauf zu achten, dass ich per se auf viele Konservierungsstoffe verzichte? Oder, ja, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ich müsste mal jetzt mal so ein bisschen den Alltag beachten und mal drauf gucken, was ist so drin?
Ja, zum Beispiel Thema Ketchup, also es gibt ja eigentlich diese, ich sag mal, Tomaten-Ketchup-basierten Soßen, so Barbecue-Soße gehört ja eigentlich auch mal dazu, ne? Oder eben halt so Mayonnaisen, ne? Und bei Ketchup, also bei diesen Barbecue-Soßen-Sachen, ist es halt super einfach, also eine gute Qualität zu haben. Allein so, wenn du siehst, so Heinz-Ketchup, ne? Da ist ja auch nicht irgendwie, Scheißsäuren drin, sondern die machen das dann halt mit einem Branntweinessig. Das ist auch kein richtiger, echter Essig, ne? Aber es ist also ein günstig hergestellter Essig, aber es ist ein Essig. Also das ist schon irgendwie vom Geschmacksnuance, ist das so eine Zutat, nicht nur einfach ein Konservierungsmittel, was dann da reingeschmissen wird, ne? Mhm. Und ich habe jetzt natürlich, Heinz Ketchup ist ja noch von den Industrie-Ketchups quasi ja noch qualitativ einer der besseren. Ne? Ich denke mal, es gibt schon Gründe, warum es viel günstigere Ketchups gibt als Heinz. Ne? Also nicht nur der Markenname. Ja, ich will jetzt keine Werbung für Heinz Ketchup machen, also um Gottes Willen. Aber wir haben das ja gemerkt mit unseren Soßen, worauf man auch achten muss. Wir haben zum Beispiel den Essig gewechselt, so das haben wir damit selber gelernt, ne? Für in der Bacon Jam, ne, hatten wir einen Essig drinne. Deswegen hatten wir dann Sulfit und noch was drin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann haben wir uns einfach mal jetzt einen neuen Essig gesucht, weil wir einfach keinen Bock hatten, zwei E-Nummern bei uns auf der Zutatenliste zu haben.
Ja. Also Sulfit ist Schwefel, ne? Das ist von bei der Weinherstellung hat man das.
Ja.
Ja, also ich bin jetzt hier gerade auch mal ein bisschen durchgesurft. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Tomi-Mayonnaise, wo dann auch explizit draufsteht, ohne Konservierungsstoffe. Also,
okay.
Also ich weiß nicht, was dann drin ist.
Aber das geht dann 100 Pro über Zitronensäure, die dann die Zutat ist. Oder
Sonnenblumenöl, Eigelb, Brandweinessig, Senfkörner, Gewürze, Kurkuma.
Ja, Brandweinessig.
Ja, gut, aber.
Essig ist ja eine Säure. Dann ist also es. Ne?
Aber die hat ja auch was in der Mayonnaise verloren. Ne?
Ja.
Meiner Meinung
nach. Ja, also normalerweise würde ich würde kein Brandweinessig reinmachen, ich würde nur Zitronensaft reinmachen.
Ja.
Aber andere machen dann halt zum Beispiel Zitronensaft oder Zitronensaftkonzentrat rein. Ne?
Mhm.
Ist halt die Frage, ob man zum Beispiel so Sachen wie Antioxidantienmittel und sowas reinpacken muss. Ne? Also das ist halt immer die Frage, ne? Wie weit geht man? Also wenn wir so eine Mayonnaise machen, sind wir immer noch wir wollen ja immer eine Manufaktur sein, kein Industrieprodukt, ne?
Ja.
Dann macht das keinen Sinn. Was zum Beispiel bei unserer normalen Standard-Barbecue-Soße uns die komplette Zutatenliste zerschießt, ist die Verwendung von Worcester-Soße.
Ah, okay.
Ja. Das ist halt brutal, was da für eine Scheiße drin ist.
Wirklich. Okay.
Ja.
Ja.
Ja, aber willst du dann die Worcester-Soße rauslassen und dann schmeckt das Produkt komplett anders? Machst du halt auch nicht, ne? Dann sagen wir halt, ist so, ne? Da kommt Worcester-Soße rein und gut ist.
Ja.
Ja.
Musst du dann die ganzen Unter-E-Nummern von so einer, wenn du so ein Produkt hast wie eine Worcester-Soße, die du reinpackst, musst du auch alle aufführen dann,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Krass, ja.
Viele Sachen kann man so verkürzen, wie Gewürze und so, aber Allergene müssen mit rein und also es gibt einige Sachen, die man leider nicht abkürzen kann, deswegen also Barbecue-Soßen Zutatenliste bei uns klingt Horror, aber das ist halt unsere Barbecue-Soße, wie sie es gibt, und unsere ist ziemlich einmalig im Vergleich zu anderen Barbecue-Soßen, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Wir wollen natürlich auch so, dass sie so schmeckt in der Flasche wie jetzt bei uns im Laden. Du kannst jetzt nicht deswegen anfangen, eine Worcestershire-Soße zu kaufen, die vielleicht frei von allem ist, aber auch gar nichts mehr mit dem Produkt eigentlich im Ursprung zu tun hat. Also das ist krass, Worcestershire-Soße schmeckt von Sorte zu Sorte komplett anders.
Mhm. Ja. Also ich habe jetzt mal hier zum Vergleich in Sauce Guru Hamburger Soße einfach mal rausgesucht und habe dann hier die Zutatenliste, und das ist auch, wie du schon sagst, ein bisschen in Richtung Mayo-Basis. Also es ist Rapsöl und Eigelb drin. Und da hast du natürlich hier Punkt Konservierungsmittel, Kalium, Sorbat und Natriumbenzonat, meintest du wahrscheinlich, statt Benzol, ne? Verdickungsmittel.
Ach, wieder Verdickungsmittel, ne? Also, ja.
Guarkernmehl und Xanthan-Gummi und Antioxidationsmittel, Calcium, Dinatrium, ETDDA, Farbe noch. Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Also, aber ich wüsste nicht, wenn ich jetzt das, also bei Sauce Guru ist es bei mir auch so, wenn ich durch den Albert Heijn laufe und sehe da ein paar Soßen stehen, die nehme ich einfach mit. Ne? Einfach mal ausprobieren. Ob ich die jetzt abfeiere oder nicht, ist nochmal was anderes.
Ja, das stimmt.
Also die Geschmackskombi ausprobieren oder sowas, was ist das jetzt? Ja, aber gerade bei sowas, was ich unbedingt ausprobieren will, setzt das bei mir irgendwie auch aus, dass ich diese Konservierungsmittel irgendwie mal gegenchecke.
Was ich noch kurz sagen muss, ich weiß natürlich, dass Worcestershire-Soße auch eigentlich Worcestershire-Soße genannt wird, aber ich krieg das nicht aus mir raus. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke, das so zu nennen. Ich habe das so gelernt und ziehe das auch einfach weiterhin so durch. Was mit den, um auf die Konservierungsstoffe zurückzukommen, was sehr, sehr interessant war, war beim Schweinebauch, also wir machen ja jetzt auch Bacon Jam, und dass da halt, da ist ja so ein, das ist ja ganz klassisch, ne? Ein Bacon ist ja ein konserviertes Produkt, ne? Mhm. Und da ist halt Nitritpökelsalz drin, ne? Und das sind halt Konservierungsstoffe.
Ja.
Das ist so. Das musst du dann halt auch mit angeben. Und du hast halt deine zwei, drei blöden Zutaten in Bacon. Und das Krasseste ist eigentlich, dass fast alle guten, es ist leider wirklich so, fast alle guten Metzgereien benutzen immer noch Glutamat in ihrem für ihren Bacon, was ich überhaupt nicht verstehe, aber es ist wirklich so. Mhm. Also, da muss man auch mal drauf achten. Es ist super oft einfach noch Geschmacksverstärker mit dem Bacon drin.
Okay.
Ein Widerspruch in sich, oder?
Ja, eigentlich das, schon, ne? Die Frage ist halt, hat man denn schon mal einen ohne Bacon, ohne Zusatzstoffe dann wirklich gegessen, wenn die es alle machen? Also, schwierig.
Doch, glaube ich schon. Boah, Alter, dieses Bier ist einfach der Hammer. Ich war ja so ein bisschen, muss ehrlich sagen, so ein bisschen drüber. Ich habe sehr lange gar nicht viel Craft-Bier getrunken, ne? Aber das Zeug hier holt einen auf eine andere Weise ab.
Ja, sehr geil. Ja.
Ja. Das ist die Frage mit dem Bacon. Ja, aber ich glaube, das sieht halt auch schwierig aus. Also, muss man mal recherchieren.
Ja, ich habe mich halt auch ein bisschen gegoogelt zu dem Thema und mal geguckt, was ich im Netz dazu finde. Und da gab es bei test.de, wird auch halt drüber gesprochen, und das war auch ein Schulklassenprojekt, die sich einfach mal in der Projektwoche sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Es ist halt irgendwie kontrovers. Es fällt natürlich wahnsinnig viel drunter. Es sind ja nicht nur Konservierungsstoffe, sondern auch E-Nummern. Es ist aus der heutigen Zeit irgendwie nicht mehr wegzudenken, weil die Leute halt nicht jeden Tag einkaufen gehen. Also Lebensmittel müssen konserviert werden. Ne? Wenn du, sei es jetzt einfach durch einen Zusatz oder auch eine Behandlung. Ne? Also diese Gasgeschichten zum Beispiel bei Fleisch. Ich glaube, da ist jetzt ein bestimmtes Gas im Hackfleisch auch drin, damit es länger frisch bleibt. Ne? Also in der Packung. Und das sind ja alles im Grunde erhalten lebensverlängernde Maßnahmen sozusagen. Also dass einfach, dass es länger einsatzfähig bleibt. Und das ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, du kannst natürlich ein Stück weit darauf verzichten, indem du jetzt nicht eine irgendwas holst, was eigentlich ein sehr frisches Produkt ist, was du über noch viel längere Zeit erhalten möchtest. Zum Beispiel geschnittener Salat.
Ja.
Also vorgeschnittener Salat oder suggeriert vorgewaschener Salat, auch den du direkt benutzen sollst. Also bei sowas rollen sich mir die Fußnägel hoch, muss ich euch sagen. Das kriege ich
immer. Das sagst du ja immer, auch wenn ich sage, oh cool, dass es bei Albert Heijn sowas vorgeschnitten gibt, ne? Ist nicht dein Ding, ich weiß.
Ja, es ist aber schon, also das finde ich schon krass, zumal du bei manchen Sachen auch dann draufstehen hast, du musst es trotzdem waschen. Jetzt auch in der Corona-Zeit habe ich mir hier im Edeka, keine Ahnung, mal so einen abgepackten Salat geholt, weil ich irgendwie das Kohldampfen wollte, jetzt aber nicht irgendwie irgendwas Fettes essen, habe einfach so eine Packung Salat geholt, wo die Soße drin ist, immer Schinken geschnitten, Tomaten, Ding drauf. Und was das für ein Haltbarkeitsdatum hatte, ne? Wo ich so denke, das ist ein frischer Salat, also suggeriert frischer Salat, und der hatte mal 1,5 Wochen Haltbarkeitsdatum.
Ja, krass.
Das ist, finde ich, schon echt krass, wie das, wie sowas dann funktioniert. Und da, also dann setzt es bei mir dann schon ein, wo ich denke so, nee.
Aber die, zum Beispiel muss man sagen, diese Produkte bei Pur, ne, alleine dadurch, dass wir manchmal Zitronensäure dazugegeben haben und sowas, ne?
Ja.
Also du, das ist ja echt so, du machst ein Produkt etwas saurer, ne, so ein pH-Wert, ne, und steuerst dann mit Gewürzen dagegen, ne? Mhm. Damit du das nicht allzu sauer empfindest. Deswegen schmeckt auch Kartoffelsalat auch oft einfach gar nicht, ne? Weil du musst so ein bisschen saurer gestalten, sonst ist ja nach 3 Tagen oben. Ja. Und
also Pur war einfach, die Biomanufaktur.
Ja, genau.
Das ist schon länger her, ne?
Also, so ein paar Tage, ne?
Ja.
Das ist einfach das Produkt dann einfach dadurch, so dadurch, dass du am pH-Wert nur was änderst, einfach, dass die Haltbarkeit sich so weit nach hinten rauszieht. Und da kannst du halt mit ganz viel Trickzeit von 3-4 Tagen auf 2 Wochen kommen, ne?
Aber die Frage ist, ist es halt ein Trick? Also Trick hört sich ja fast an, so auch von so betrügen, kaschieren oder ich finde, das ist aber dann irgendwo aber auch falsch.
Ja, aber du musst halt differenzieren. Du bereitest etwas frisch zu oder du gehst in so einen Laden mit so einer Salattheke, die dir einen Salat machen, ne? Und umso länger es halten soll, umso, ne? Gerade wenn zum Beispiel bei Pur, wo das zentral in Köln halt produziert und in ganz Deutschland mit Kühlspeditionen verschickt, ne? Du produzierst das, verpackst das, ne? Das ist wahrscheinlich ein Tag, am nächsten Tag holt das der LKW ab. Ein Tag später ist es erst, wenn du Glück hast, im Supermarkt. Und dann sind aber noch 4, 5 Salate vorher dran, weil du bestellst nicht erst den Salat, wenn das Regal leer ist. Da stehen da noch im besten Fall 2, 3 drin, ne? Na, und dann stehst du dahinter und dann dauert es nochmal 2 Tage, bis der Salat verkauft wird. Dann bist du schon bei 5 Tage. Ne? Also wenn, ich sag mal, von so einem Bio-Supermarkt, bei Aldi dreht sich das wahrscheinlich so, dass du jeden Tag einmal voll machst, ne? Und hast dann den Salat von gestern. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Logistik. Aber du musst dich ja, wenn du einen fertig gemachten Salat verkaufen willst, musst du ja diesen Weg gehen. Du kannst ja nicht sagen.
Wir reden ja jetzt bei den Salaten, von denen du sprichst, von Salaten wie ein Bulgursalat oder. Das ist doch jetzt wirklich kein grüner Frischschnittsalat.
Ja.
Ne? Also das ist, finde ich, auch nochmal eine ganz andere
Geschichte. Da geht es ja dann noch weiter mit Begasung und all so Geschichten, klar.
Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel diesen Bulgursalate gehabt oder sowas.
Wobei allein diese Begasung kann auch schon mindestens so eine Woche manchmal ausmachen. Ne?
Ja.
Da läuft halt nichts mehr an. Ne?
Weil die Frage ist halt, ist das ein Problem oder nicht? Ich frage einfach.
Ja, aber es kommt auf den Stoff an, ne? Und was soll das Problem machen? Also erstmal ist es eine reine Geschmackssache, finde ich, ne? Dann natürlich, wenn du so krasse Säuren und keine Ascorbinsäure und keine Ahnung was, gibt es bestimmt auch Menschen, die darauf reagieren, dann kriegen die Durchfall oder Bauchschmerzen, keine Ahnung, ne? Und es gibt immer wieder so diese Verbindung mit Konservierungsstoffen und krebserregend und hast nicht gesehen. Aber da ist halt, was willst du denn da jetzt sagen? Kannst du ja nicht sagen, ja. Also vielleicht gibt es Sachen, wo das bewiesen ist und so, aber schwierig, ja.
Das ist auch, was ich gelesen habe, es ist halt einfach schwierig. Und ich glaube auch die Leute, die darauf achten und die darauf achten wollen und so und darauf verzichten, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich habe mir halt so die Frage gestellt, das ist bei mir halt echt so kein kein Thema. Jetzt, auch jetzt, wo du es auch erst sagst, dass zum Beispiel Sachen einfach saurer gemacht werden, einfach um sie haltbarer zu machen, würde ich das als Problem sehen. Ne? Ich meine, dann ist es natürlich die Frage, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Aber wenn es doch schmeckt, würde ich mich dann wirklich fragen, ach, jetzt müsste ja eigentlich weniger Säure drin sein, würde es dann besser schmecken oder schlechter? Also ich finde, das ist so ein, irgendwo ein Stück weit auch ein Kompromiss.
Ja, am besten gefallen mir eigentlich eher so die Haltbarkeitsmachungs Sachen wie Räuchern, Salz oder Vergären. Vergären finde ich immer noch die beste Methode.
Ja. Aber auch zum Beispiel hast du dann bei Räuchern und Salz halt auch das Thema, wo Leute aussteigen, ne? Also salzarme Ernährung oder auch mit Rauch, Krebserregung, keine Ahnung, das kannst du ja auch auslegen, wie du willst. Ich denke, da muss jeder halt für sich selber so ein bisschen sein.
Ja, aber das ist doch so, wenn du was Salzarmes essen musst, dann isst du halt kein Schinken, keine Ahnung, was gesalzen ist. Ja. Ist das halt so, meine Güte.
Ja, aber du würdest zum Beispiel einen Salat nie über Räuchern oder Salzen so richtig haltbar gemacht bekommen, oder?
Nee.
Ich meine, vielleicht, weiß nicht, was im Cold Slaw, da hast du ja wenigstens dann auch eine natürliche Säure. Also Krautsalat, einen deutschen Krautsalat ohne Mayo, der lebt ja dann auch von Säure und Salz. Da passt es ja dann ganz gut, aber ja, es ist nicht so einfach. Und wenn du jetzt nicht gesundheitlich ein Problem damit hast, dass du jetzt sagst, wie du Bauchschmerzen oder irgendwas davon bekommst, dann ist es eine Frage von schmeckt oder schmeckt nicht. Würde ich jetzt sagen.
Genau, so sehe ich das auch.
Ja.
Tja, da bin ich mal auf seiner Meinung dann gespannt, was er dazu sagt. Oder hat er dazu was noch geschrieben?
Nee, das glaube ich nicht. Also er schrieb, da auch Source Guru wieder einmal angesprochen wurde, würde ich gern mal fragen, was ihr davon haltet, dass sie in alle Produkten Konservierungsstoffe reinschmeißen. Die Marke gibt sich super kreativ, hochwertig, Food-Szene nah und dann machen die sowas. Nicht mal die Megakonzerne wie Heinz und Kraft brauchen Konservierungsstoffe in ihren Soßen. Wieso auch bei all dem Zucker und Essig, finde ich leider echt enttäuschend, sonst hatte ich mir sicher mal was von denen bestellt.
Ah, okay. Dazu noch ganz kurz, ne? Man darf erstens nicht vergessen, das ist eine Firma aus Holland, ne? Also, wenn Firmen von nichts fies sind in Sachen Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern, dann ist es Holland. Ne? Ich erinnere mich nur an Bickies, Burgersoße und all so ein Kram, was wir schon mal probiert haben. Die verrücktesten Chipsorten, wo der größte Müll drin ist. Ne? Ich muss leider manchmal sowas leider dann auch probieren, weil ich neugierig bin. Ne?
Klar.
Und South Guru, also South Guru ist da auch teilweise, die machen halt auch manche Trends mit und so und sind dann auch in dem Wege kreativ. Ne? Die sind ja jetzt, stehen ja jetzt nicht auf der Biofachmesse. Ne? Mhm. Und ich habe diese Pitmaster Collection Sachen, Soßen dabei und da ist mir auch aufgefallen, wie krank manche Inhaltsstofflisten sind. Ne? Aber das ist auch manchmal das Problem. Du hast ein krasses, gutes Barbecue-Rezept, so ein Soßenrezept. Und dann ist da halt sowas wie die Worcestershire-Soße dabei. Dann bist du am Arsch am Ende. Wenn du so ein Ding dabei hast, ne, dann hast du halt 10 E's da drin, leider. Ja.
Wobei, das sieht ja bei Source Guru schon ein bisschen so aus. Ich glaube, da sind die Holländer auch haben einen ganz anderen Anspruch. Also der Anspruch ist auch gemein. Das ist einfach eine Anspruchshaltung.
Eine andere Verständnis, weil guck mal, in den USA, in der Sterneküche, da ist in jedem Rezept Glutamat drin. Ne? Und hier kriegt das Schiffchen einen Stern abgezogen, weil die was bekannt wird, dass die Glutamat benutzen. Ne? Das ist halt in den USA auch ein komplett anderes Verständnis als bei uns.
Ja.
Ja. Und also Holland ist schon sehr amerikanah, ne? Das muss man mal immer wieder betonen.
Ja, das stimmt. Überall.
Ja. Auch was dem Trash angeht.
Genau. Ja, vielleicht hat ja irgendein Hörer noch eine Idee dazu oder einen eigenen Gedanken oder hat er noch mehr drüber gelesen als wir jetzt. Also gerne in die Kommentare schreiben auf küchen-funk.de, eine E-Mail schreiben oder wieder eine WhatsApp. Keine Ahnung, wenn ihr es gehört habt, was ihr dazu so denkt. Also ich finde das Thema schwierig zu diskutieren und natürlich ist es schön, wenn keine Konservierungsstoffe drin sind, aber am ersten Punkt würde für mich jetzt sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Und dann ist es eine Frage der Menge. Ne? Wenn das Ding voll Konservierungsstoffe geballert ist und du isst das ab und zu mal, weil es dir irgendwie schmeckt, why not?
Ja, und zum Beispiel nochmal ganz kurz auf Sosco anzugehen. Wir haben zum Beispiel diesen Big Mamas Ketchup vorher gecheckt, was da drin ist, bevor wir das auf unsere Kunden zulassen. Ne? Diese Pitmaster Collection zum Beispiel, da muss ich sagen, ich habe das auf mein Rippchen gemacht. Es hat wirklich richtig geil geschmeckt, ne? Mhm. Also die Rippchen, ne? Das ist so wie so ein Glaze, den du am Ende so drüber machst, ne? Und dann, da ist viel Zucker drin und dann wird er so leicht knusprig, ne? Und da ist aber auch alles drin, ne? Da gibt es einmal Gibi, ne? Von Glutamat, über wer weiß wie viele Säuren, Farbstoff und hast du nicht gesehen.
Ja.
Aber ey, irgendwie, ne, also allein irgendwie, ne, mit einem Tomatensaft kriegst du das halt nicht so hin, ne? Ohne Reservierungsstoffe. Das ist das manchmal auch, ne?
Ja.
Guck mal, was bei den Köchen in den ganzen Schäumchen drin ist. Das wollen wir auch nicht wissen.
Ja. Habe ich ja auch mal ein Buch drüber gelesen, da hat ja ein, es war ein Gastrokritiker, dann auch ein Buch drüber geschrieben. Also diese ganze Molekularküche mit Ferranadria und die ganze Nummer, was da an Pülverchen drin ist und dass einfach Leute einfach es auch nicht vertragen. Es gibt einfach Leute, die vertragen es nicht.
Ja. So wie ich Muscheln im Hochsommer.
Ja, danke Martin. Ich habe letztes Wochenende mal richtig geil Muscheln gegessen.
Oh, sehr schön.
Ich habe überlegt, oh, was machst du denn nochmal? Und irgendwie habe ich gesagt, ich habe total Bock nochmal auf schöne Miesmuscheln. Und das war echt gut.
Aber kriegt man gerade hier in Deutschland Miesmuscheln?
Ja, ich habe mit meinem Fischhändler gekriegt. Die haben natürlich diese klassischen Eingeschweißten, die mit einem Kilo eingeschweißt sind. Der hat aber auch noch lose welche da gehabt in so einem Sack aus Jute. Ich weiß nicht, Premier irgendwie. Ich glaube, es ist Holland. Ich habe keine Ahnung. Wo du dann auch einzeln kaufen konntest. Und das war echt eine mega Qualität. Ich glaube, 96 das Kilo fand ich auch noch. Das war okay.
Kostet nichts, ne?
Ja, vor allen Dingen die Venusmuscheln dazu. Ich glaube, im Kilosack oder im. Also, die haben einfach mal das 3- bis 4-fache gekostet. Ich finde, die Vongole, also die Venusmuschel, ist auch eine wunderschöne, so eine Muschel, die du dann vielleicht auch mal auf eine Pasta so machen kannst. Aber wenn du in der gleichen Menge versuchst, jemanden satt zu kriegen, ist das halt echt krass.
Ich glaube, du so Venusmuschel holst du eher einen Pfund für einen ganzen Arm für 4 Personen, ne? Und dann so brauchst du ja einen Pfund normale Muscheln pro Person eigentlich, oder?
Du rechnest also im Restaurant ein Kilo pro. Von den Miesmuscheln ein Kilo pro Person.
So
ein
Kilo? Ja, also auf jeden Fall so ein Paket. Wo ein Paket ist doch für 2 Leute, oder?
Naja, gut, je nachdem, wo du hingehst, also diese Muscheltöpfe, die du in den Restaurants bekommst, sind für ein Kilo eigentlich ausgelegt und das ist viel. Also wir hatten 3 Gänge, habe ich gekocht und das war der Hauptgang und wir hatten 3,6 Kilo für 4 Personen und mit den Vorspeisen, das war einfach zu viel. Ich habe es echt übertrieben. Da wäre auf jeden Fall weniger, hätte völlig ausgereicht. Dann habe ich schönes Zwiebeln, Knoblauch, Möhrchen angebraten, ein bisschen Öl und Weißwein drauf, Muscheln drauf, 10 Minuten, also bis alles offen ist und dann gegessen und dann dieser schöne Sud, frisches Baguette dazu. Oh, das war so geil.
Ja, was soll ich jetzt sagen?
Nichts, Martin. Lass es dir nicht nochmal durch den Kopf gehen, aber ich fand's.
Oh, das ist so scheiße, ne? Oh, scheiße. Ich habe jahrelang keine Muscheln gegessen und dachte so, ach komm, also ich gebe nicht denen eine Chance, sondern ich habe da mal wieder Bock drauf und eigentlich immer schon ein schwieriges Thema. Ja, naja, nächstes Mal dann Ausland. Ausland ist ja was anderes. Das geht dann wieder klar.
Na dann.
Aber so, es ist noch sehr präsent. Das ist so wie, ich trinke nie wieder Bier.
Ja, okay. Prost, genau. Ich hoffe, deine nächsten Muscheln werden dann besser wie die letzten.
Ja, aber mein Sohn hat es ja auch mitgegessen und hat nichts gehabt. Also,
ja, es kann also ja das eine sein, ne? Also, das ist halt, wenn du da irgendwo blöd die Muschel schon offen war, oder wie sie gekocht worden ist oder kaputt. Und du hast sie dann gegessen und siehst dann, oder du hast eine aufgemacht, die zu war.
Oder? Nee, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also so viel, also, ne? Ja.
Vielleicht hast du so viel Bier und hast es trotzdem gemacht, Martin. Wer weiß das schon?
Ja, es war viel Hitze, es war echt ein heißer Tag und so. Ja. Nee, aber so mit Weißlandsoße so ist ja klassisch, ne? Also finde ich eigentlich sehr lecker. Also.
Ja.
Bis das jetzt nicht vertiefen.
Genau.
Du hast auch Schichtfleisch gemacht, ne?
Ja, again. Ich war auf den Geburtstag eingeladen und das war in einem Schrebergarten. Und hat mich gebeten, doch Schichtfleisch mitzubringen, weil das so easy ist. Und das war echt, ja, ist immer eine Bank, funktioniert das immer gut.
Das Geilste ist, ich habe noch nie irgendwo Schichtfleisch gegessen. Ich wurde noch nie eingeladen, wo es Schichtfleisch gab. Ich habe noch nie viel Schichtfleisch gemacht. Aber ich habe es mir vorgenommen, also schon jetzt ein paar Wochen. Und es ist einfach überfällig. Und ich habe mir auch überlegt, so zum 40. Geburtstag ist es eigentlich auch total geil.
Ja, sehr gut.
Ja,
weiß also, ja nicht. Genau, also ich finde das Porkalypse-Gewürz vom Camillo wirklich sehr geil da drin. Und du brauchst ja im Grunde nur einen geilen Schweinenacken, das Gewürz und Zwiebeln. Und dann Zeit.
Ich glaube, er ist ja auch ganz zufrieden, ne? Mit dem Gewürz. Also.
Ja.
Ja.
Und was wir auch hatten, also wir hatten das Schichtfleisch und ein anderer hatte auch noch seinen Dutch Oven mitgebracht, einen runden.
Ja.
Und ich hatte mein Schichtfleisch ja schön vorbereitet, musste das nur auf die Kohle stellen, war fertig. Und der hat einen Schweinekrustenbraten gemacht. Das ist Schulter, glaube ich. Und fing dann da an mit Anbraten und also Kohle auf dem Boden, Topf da drauf, hat es angebraten, hat er Wurzelgemüse angebraten, dann ein Bier drauf gekippt, Gewürze und so. Es war auch sehr geil, aber war richtig viel Arbeit. So,
um das also während der Party oder was?
Ja, das war ganz am Anfang. Ich glaube, wir haben um 6:30 angefangen, hat er das direkt dann vorbereitet, sodass wir dann 2 Stunden später auch essen können. Ist im Dutch Oven gar nicht so schlecht, weil du hast ja dann oben auch Kohle, das heißt die Kruste, das klappt auch ganz geil. Aber wie gesagt, ja, ich hatte echt keinen Bock, mich dann auf einer Party noch hinzustellen und hier noch Wurzelgemüse anbraten und den ganzen Quatsch zu machen. Also ich bin froh gewesen, dass es so schichtweise fertig.
Vor allem, also ganz ehrlich, auch wenn ich einen Krustenbraten gemacht hätte, hätte ich zumindest das schon mal einmal angebraten und angeschwitzt und dann, dass man nur noch Flüssigkeit drauf gießt und Kohle drauf und lass laufen. Ja, wäre so meine Intention. Aber okay. Jeder eben das seine.
Ja.
Ja.
Nee, war nice. Und es gab halt nur Bier und dann hast du so fette Schweineabendessen gehabt. Ich war nachher wieder satt, bevor ich betrunken war. Weißt du? Ich konnte dann auch kein Bier mehr trinken, weil du hast dann auch so gut gegessen. Dann hast du noch ein paar Bier getrunken. Aber irgendwie, hab kein Level gekriegt. Ich war eher satt.
Ah, ja. Ich weiß, was du meinst. Und dann irgendwann geht die Spirale da auch nach unten, ne?
Es war wirklich, das Beste war, dass es keinen Schnaps gab. Ne? Weil wir haben reingefeiert in seinen Geburtstag. Das heißt, du kannst nicht dann sagen um 11 so, ich hab genug, ich fahr. Weil am nächsten Tag steht die Kleine wieder an deinem Bett um 7. Du willst das nicht übertreiben. Und dann musstest du halt länger bleiben. Und wenn ich dann noch Schnaps gehabt hätte, das wäre, glaube ich, ganz bitter gewesen.
Ja.
Ja.
Der gute Absacker.
Genau. Aber Martin, du hast ja auch noch was angekündigt für heute.
Ja? Für heute?
Heute Mittag noch. Wir wollten noch über was sprechen, hast du es vergessen?
Ach so, meinst du in meiner Story?
Genau.
Ja. Wir wollten über den Rollschleifer sprechen. Klammer auf Werbung, Klammer zu.
Ja, muss man sagen, ja. Ja. Haben wir beide ja zum Testen gekriegt.
Ja, du hast den schon ein bisschen länger, ich den seit heute. Ja, und deswegen kannst du mir wahrscheinlich auch mehr darüber erzählen wie ich, ne?
Vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Messer du schon scharf gemacht hast damit heute.
Ich habe wirklich von Fiskars so das günstigste erstmal genommen, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung da drin. Zwar, es haben ja alle darüber positiv berichtet und feiern das Teil. Und seitdem es den Rollschleifer gibt, wollte ich ihn eigentlich schon immer haben. Aber wie das so manchmal so ist, man kommt nicht dazu, ich muss auch sagen, bevor ein Messer eigentlich stumpf ist, nehme ich auch schon wieder ein neues scharfes. Also ein neues Messer. Also ich habe irgendwie sehr viele Messer. Ich habe auch immer noch unbenutzte Messer hier rumliegen. So ist es dann so gekommen und dachte so, ja, wenn, dann würde ich das aber mit diesem Rollschleifer machen und jetzt ist er endlich da. Ich habe ein einfaches Fiskast-Messer genommen, habe das jetzt einmal ausprobiert und das Messer, habe ich gemerkt, hat so eine leichte eine leichte Biegung in der Klinge, was man eigentlich gar nicht gemerkt hat vorher. Was ist nicht komplett so, du konntest nicht komplett einmal so durchgehen, sondern musst das Messer einmal so ein bisschen, also diesen Roller ein bisschen so anders anwinkeln und dann konnte man die Spitze zu Ende schleifen, war aber jetzt überhaupt nicht schlimm. Das Geräusch beim Schleifen ist echt fies. Also,
findest du?
Oh, irgendwie, das ist so ein Gänsehautgeräusch bei mir leider.
Aha.
Worauf ich nicht klarkomme, frage mich nicht. Das Messer war danach sauscharf. Das war schon so eins, wo du keine Tomaten mehr vernünftig schneiden konntest.
Mhm.
Und das ist jetzt richtig sauscharf. Einer meiner, der Lieblingsmesser meiner Frau.
Weil es stumpf war. Jetzt hast du es.
Die Fiskars haben irgendwie so eine andere Handlichkeit. Ich weiß es nicht.
Okay.
Die Messer sind echt cool. Also anders cool. Also, so als 7-8 Messer ganz okay. Ja, also ich habe da andere Favoriten, ganz ehrlich gesagt. Aber wird aber jetzt auch nicht die so abschätzig so beurteilen, ja. So fühlt man das. Ja.
Also ich habe halt früher viel mit der Hand geschliffen, also mit Wasser einweichen von dem Stein und deswegen finde ich das Geräusch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so anders empfinde. Ich meine, du hast natürlich bei dem Wasserschleifen dem Wasser noch ein bisschen anderes Geräusch, aber im Grunde ich finde das Geräusch eigentlich sehr befriedigend, weil man so zuhören kann, wie es schärfer wird. Keine Ahnung.
Vielleicht ist es
ein bisschen verrückte Beschreibung dafür. Aber über das Geräusch habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Es ist halt seit gefühlt 1,5 Jahren ging dieses Ding halt ständig durch Insta bei mir durch. Und wurde halt überall gelobt. Und das Prinzip sah halt einfach auch so mega simpel aus. Und ich habe halt so viele Schleifer ausprobiert und gerade dieses Wasserschleifen, dann hast du dich mal am Sonntag dahingestellt, hast dir deine 5 Messer dahingelegt und hast dann einfach mal 2,5 bis 3 Stunden einfach nur geschliffen.
Das hast du ja, dafür hatte ich ja nie Geduld und Zeit und Lust. Also ich habe es nie gemacht.
Ja, ich halt mittlerweile auch dann nicht mehr. Ne? Früher hast du das mal gemacht und da hast du auch total Bock drauf und das ist auch total entspannend oder auch zum Runterkommen total cool, aber ich habe einfach die Zeit nicht mehr. Das war halt mein Problem.
War das in der Zeit, wo du noch keine Kinder hattest?
Ja, unter anderem, ja. Da hast du dir halt mal dich in die Küche gestellt und so einen Quatsch gemacht. Das war auch cool. Aber irgendwie finde ich es halt wirklich schwierig, dir jetzt noch die Zeit dafür zu nehmen. Und das Prinzip von diesem Rollschleifer, weiß nicht, ob ihr das alle schon vor Augen habt, vielleicht habt ihr es irgendwo schon mal gesehen, aber im Grunde ist das ja wie so eine Gewürzdose, kann man das so
von der Form, aus, ja, kann man so sagen.
Aus Holz und hat auf beiden Seiten eine Platte. Und die eine Platte ist halt ein Schleifstein und die andere Seite ist eine Metallscheibe, mit der man noch am Ende das Ganze nochmal abzieht. Wusste ich auch erst, nachdem ich mein erstes Messer auch schon mal geschliffen habe, ohne das danach nochmal über die Metallscheibe zu ziehen. Ne? Also ich wusste erst aber gar nicht, warum die Metallscheibe auf der anderen Seite ist.
Okay, ja. Und man muss sagen, wenn man das rollt, dann bleibt quasi das Holz stehen und die links und rechts sind diese zwei Metallscheiben auf so einem Gummi und rollen so über den Tisch. Ne? Genau. Und es fühlt sich, also es sieht nicht nur wahnsinnig gut verarbeitet aus, sondern es fühlt sich auch so an.
Es fühlt sich wahnsinnig gut an durch das Holz.
Also ja.
Dieses Holz, ich habe das auch im Blogartikel geschrieben, ist wie so ein Handschmeichler. Ne? Kennst du sowas? Da gibt es ja so kleine Holzscheiben, die du durch deine Hände gleiten lassen kannst, um dich, die heißen Handschmeichler, um auch zur Entspannung oder sowas kannst du sowas machen. Aber weil es fühlt sich einfach, das Holz fühlt sich.
Der Fidget Spinner des reichen Mannes oder was?
Das glaube ich, das war vor 10 Jahren schon mal in. So ein Handschmeichler.
Google,
ja, google mal Handschmeichler. Ist halt so ein Entspannungsding.
Ja, okay.
Den es halt früher auch schon ist. Drehst du halt durch die Hände und es ist halt sehr wohlig, fühlt sich das Ganze an. Und so finde ich auch dieses Holz von diesem Rollschleifer. Und das absolute Killer-Feature dieses Schleifers finde ich, wir sind jetzt schon fast bei einer Heizdeckenveranstaltung, ne? Ich finde einfach total genial, dass du das Messer spannt man in eine Holzplatte ein. Das sieht man bei Martin ganz gut im Video. Oder bei mir auch im Blog, könnt ihr die Fotos angucken. Und da ist es so angekerbt, dass es im richtigen Winkel das Messer hochsteht. Es ist mit sehr starken Magneten, bleibt es auch super an dem Holz. Und man rollt halt mit dem Schleifstand da vorbei. Und ich finde, das Allerwichtigste ist dabei, dass du den Winkel immer gleich hältst. Und das ist bei Handschleifen echt schwierig. Ne? Du lernst das, wenn du viele Messer geschliffen hast, hast du das irgendwann drin und dann glaube ich, dass du es genauso gut hinbekommst. Aber wenn du
das. Es gibt auch manchmal so eine Leere, ne, wo du das drauflegst, ne, sonst.
Ja.
Damit du es auch einhalten kannst.
Ja.
Aber das ist so mega clever gelöst auch wieder, ne?
Aber auch so simpel. Es ist einfach so, ich finde, diese Idee ist so simpel, wie sie gut ist.
Ja, absolut. Ja, also bei Camillo gibt es auch gerade einen zum Verlosen, habe ich gesehen, in so einem schwarzen Holz. Das sah auch geil aus.
Eiche, ja, das sieht echt geil aus.
Ja, und also so simpel und so gut und die haben eine geile Idee gehabt. Ich glaube, es läuft auch ganz gut bei denen. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr mal gucken, es gibt auch irgendeine Neuheit oder irgendwas, was angekündigt wird.
Ja.
Ja, diese Woche Donnerstag, glaube ich. Ja.
Aha.
Also ich dürfte jetzt gar nicht drüber sprechen, wenn das jetzt nicht erst Sonntag ausgeht, also wenn es vor Donnerstag wahrscheinlich...
Jetzt ist die Frage, darfst du drüber sprechen oder nicht?
Weiß ich nicht. Also ich hab das ja nicht von denen. Ja.
Okay, musst du mir nachher im Off mal erzählen.
Ich weiß es ja auch nicht, was... Also.
Aha, ich glaube dir nicht.
Doch, doch, ist echt so.
Ja.
Ich schwöre, wenn ich dir das sage. Ja, und was kostet der 139 Euro oder so, ne?
119 kostet der ganz normale, kostet 119 auf der Webseite bei denen.
Ja.
Heißt Hall-Rollschleifer inklusive Magnetschleiflehre. Und diese Magnetschleiflehre ist, glaube ich, dann halt dieses Holzplättchen, was dein Messer einfach im richtigen Winkel direkt hält. Das hat an der einen Seite auch eine kleine Kerbe so nochmal drin, dass man sehr kleine Messer zum Beispiel auch einspannen kann. Die kann man damit schleifen. Du kannst große Messer damit schleifen. Du kannst sogar ganz große Messer damit schleifen. Habe ich auch, glaube ich, erst in der FAQ bei denen gelesen oder in einem YouTube-Video. Du hast ja manchmal das Problem, wenn die Klinge höher ist wie die Rolle, dass du ja nicht mehr an der Rolle vorbei, also an der Klinge vorbeirollen kannst. Und dann legst du einfach ein Holzbrett daneben und rollst über das Holzbrett. Also du musst das quasi die Rolle ein bisschen aufbocken. Das ist, dass du dann trotzdem an der Klinge vorbeikommst und da kannst du ja auch jedes große Messer dann auch noch mit schleifen.
Habe ich jetzt aber auch so, hätte so rein logisch jetzt gedacht, aber ich glaube, ich habe es irgendwo auch schon mal gesehen.
Ja. Also ich kam auf
Muss
die
ich
Idee nicht. Ja, also im Grunde ist es auch wieder sehr logisch, aber ich kam nicht drauf.
Ich habe auch gesehen, also man kann das auch direkt in einem Set kaufen mit noch so zusätzlichen Schleifsteinen und sowas.
Ja.
Und es gibt dann halt noch mal feinere Schleifscheiben und sowas in einem Set und das habe ich mir auf meinen Wunschzettel geschrieben, so zum Geburtstag nächsten Monat, weil letztes Jahr habe ich mir schon den Rollschleifer gewünscht, da gab es den nicht, aber vielleicht kriege ich jetzt die anderen Scheiben geschenkt. Ich habe ja so viele Messer, allein der Verschleiß wird ja immens sein und auf der anderen Seite aber auch ist es geil wahrscheinlich, um die noch besser fein zu schleifen. Also, weil zum Beispiel, ich sehe das echt so, es ist doch dreimal geiler, sich das Teil zu kaufen, als jetzt unbedingt ein Nesmuk-Messer, weil das ist so ein Luxusartikel, den kann man sich gönnen und alles gut, ist auch irgendwie berechtigt, aber bevor man halt so viel Geld ausgibt, dann lieber sowas kaufen, was die Messer halt schön scharf hält. Wobei, ja klar, bei Nesmuk kann man die dann einschicken.
Aber natürlich ist es auch, ich schleife auch mein Nesmuk damit. Ne? Ist natürlich geil, wenn du ein Nesmuk-Messer hast, wenn du das dann auch selber schleifen kannst. Und auch vor allen Dingen dich da dran traust, weil du ja aufgrund des Winkels es nicht verkacken kannst. Weil bei den anderen Messern ist es schon, also er hatte ich dann auch die Sorge, gerade die von Hand zu, also bei den Nesmuk-Messern, die von Hand zu schleifen, einfach um es, wenn ich es verkacke. Ne? Ja. Rutscht dann ab und rutscht mit der Klinge über den Stein und dann hast du Kerben, also optische Kerben, jetzt nicht die Schärfe beeinträchtigen, aber ja, ist halt scheiße. Deswegen.
Das finde ich jetzt manchmal so cool, wenn du dein Messer so zum Schleifen gibst und der poliert das danach.
Ja.
Das ist natürlich auch echt toll. Aber du hast ja jetzt einige Messer anscheinend damit geschliffen. Findest du so vom Gefühl her, also ich habe jetzt ein relativ günstiges Messer geschliffen, ist super scharf, aber findest du, die wären dann so richtig sauscharf oder?
Ich muss sagen, so weit habe ich es noch nicht getrieben. Also okay. Ich habe es mit in den Garten genommen, hatte so ein paar Barbecue-Messer, die ich zum Barbecue benutze, mit so einem Holzgriff damit gemacht und die sind zufrieden damit, wie scharf die waren. Ich habe es jetzt aber noch nicht gemacht, diese dünnsten Scheiben von der Tomate schneiden und Papier irgendwie, so krass habe ich es einfach auch noch nie ausprobiert, muss ich sagen.
Ja, ich habe ja immer vor, alle Messer, die ich habe, so in einer Instagram-Story oder irgendwie vielleicht mal ein YouTube-Video oder sowas zu machen, wo ich alle Messer zeige, weil es ist also schon ein bisschen mehr, als ich selber gedacht habe.
Was, Titel des Videos, hallo, ich bin ein Freak.
Nein, das Geile ist so, ich saß mit Juan Danilo im Restaurant in Berlin, in diesem scheiß abgefahrenen Hotel, keine Ahnung. Und wir haben über Messer geredet und dann meinte ich so, ja, immer genauso, du bist ja so ein Messerfreak und du hast ja so wahnsinnig viele Messer. Und dann meinte er zu mir, ohne mich so wirklich krass eigentlich zu kennen zu der Zeit, Martin, ja, du hast auch bestimmt 50 Messer Minimum zu Hause, du bist ja Koch. Ne? Und dann meinte ich so, nein, nein. Weil dann kam ich so im Hintergrund im Zählen. Und ich glaube nicht, dass ich 50 habe, aber ich bin schon nah dran. Doch. Das kann sein. Und ich will die einfach auch mal für mich so zählen. Ich finde das immer so lächerlich, wenn irgendwie manche Leute nicht mehr wissen, wie viele Autos die haben oder irgendwas, ne? Von der Menge, ne? Aber so, ich glaube, so ab 20 wird das echt verdammt schwierig.
Ja.
Ich meine, wenn du vier Ecken, vier verschiedene Messerblöcke mit fünf Messer hast, alles überschaubar, ne? Also ich habe ja da eine Messertasche mit Messern, in einem Ferienhaus sind Messer, dann in der Schublade sind dann auch drei Messer und auf dem anderen Messerblock, ach ja, alleine ich habe hier drei Messer, also mit dem Sommerhaus habe ich insgesamt drei Messerblöcke. Und die auch über voll sind, deswegen gibt es auch noch zwei Schubladen, wo Messer drin sind. Ja.
Ja, es ist bei mir ja auch ähnlich. Ich bin ja auch so ein wirklicher Messerfreak und das ist ja nicht nur Küchenmesser, sondern auch Taschenmesser und also ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich bin ja nicht mal Koch, aber irgendwie. Messer finde ich ist mein liebstes und schönstes Werkzeug. Ich habe ja in der Agentur hier auch über die Zeit meine ganzen Messer dann auch hier hingebracht und auch den Azubis halt so zeigen. Das ist halt scheiße, wenn du mit stumpfen Messern arbeitest.
Ja? Absolut. Ja, bei mir ist es eher auch manchmal also so ganz oft, dass die Leute denken, ah, der ist der Koch, was schenke ich denen? Ein Kochmesser. Also vielleicht hätten die einmal weiter überlegen können, ah, ein Koch hat schon ein Kochmesser. Und wir schicken ihnen was anderes Witziges, und was er sich dann mal gönnt, wofür er sonst zu geizig ist. Und dann kommen ja immer wieder mal neue Messer raus, wo man Kooperationen hatte. Dadurch kommen ja auch, ich sag mal, gerade so Messer in der Preisklasse zwischen 50 und 120 Euro gerne zustande. Ne? Mhm. Und ja, da gibt es auch. Also ich finde es aber cool, weil es gibt so viele verschiedene Momente, wo ich dann sage, dafür nehme ich das Messer, dafür ist das cool und das ist so ein bisschen schwerer, da baller ich jetzt den ganzen Kohl durch und so. Ja. Das ist schon wirklich, ja.
Ja, aber im Grunde, ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich schon der Vertreter, wenn du zu Hause bist, du brauchst, ich würde sagen, drei Messer.
Ja, so ungefähr, also eigentlich
drei
kannst du eigentlich sagen, maximal.
Maximal, ne? Ich würde es vielleicht sogar noch auf zwei reduzieren. Die müssen einfach sackenscharf sein und dann bist du fertig. Also ich finde, du brauchst ein kleines Messer, so ein nicht eins mit einer geschwungenen kleinen Klinge, aber wo du halt mal, damit mache ich zum Beispiel super gerne die Häute aus der Paprika und so, also ein bisschen filigraner arbeiten. Ein kleines Messer und ein normales Küchenchef-Messer. Und das sind scharf. Und dann kriegst du ob du das Brotmesser brauchst oder nicht. Ich schneide auch gerne mal mit meinen scharfen Messern ein Brot.
Ja.
Da brauche ich keine geriffelte Klinge. Aber da würde ich halt vielleicht als drittes Messer noch sagen, du brauchst ein Brotmesser. Und dann bist du fertig.
Locker, locker. Also wirklich. Also auch als Koch sehe ich das so. Und was ich immer schade finde, ist, wenn die Leute zu Hause ein Messer haben und dann ist das wirklich nur dieses Knippchen und machen alles damit. Das ist immer ein bisschen schwierig zuzugucken, ne?
Ja, wenn die damit umgehen können, wenn das scharf ist und sie können damit arbeiten. Also natürlich ist es ein oder andere, damit musst du mal ein Stück Fleisch schneiden. Also ein Steak
das,
abschneiden.
Da fängt es ja an, wenn die Leute Gulasch schneiden müssen. Womit schneiden die denn Gulasch? Ja. Dann nehme ich ihr Brötchenmesser oder so, was sie mal beim Bäcker für 3,50 mitgenommen haben, weil das da vorne lag oder so.
Ja.
Schwierig, schwierig. Worauf ich noch Bock hatte, wo wir schon beim Thema Messer sind, ist dieses, es gibt von Kantholz, Kantenbruch, gibt es so Holzleisten, die, wo ein Magnet drin ist, wo du deine Messer dran machst. Und da hätte ich gerne so über die gesamte Küchenzeile einfach alle Messer hängen, so auf dieser Leiste.
Nee.
Fände ich sehr mega geil aus, bestimmt.
Das staubt ein, staub dann so hast du Fett drauf, du musst. Nee.
Ja,
ich würde sagen, Messer in den Block oder in die Schublade, aber generell Werkzeuge, Küchenwerkzeuge in der Küche aufhängen, das ist schon so ein bisschen Scheißidee.
Aber es sah bestimmt geil aus.
Ja, sicher sieht das geil aus.
Solange es sauber ist.
Ja.
Ja. Es geht ja auch darum, es hängt ja kein Schneebesen da, neben den Kartoffelstampfer, neben dem das. Das sind ja alles Messer. Und Messer finde ich ja immer irgendwie für sich alle so schön individuell hochwertig und, ne?
Ja, aber das Problem ist halt, du brauchst sie ja alle nicht so viel, dass sie so sauber sind die ganze Zeit, sondern ich sehe das ja auch hier unten in der Küche, in der Agentur, wie schnell du da einen Fettfilm irgendwo. Das ist scheiße. Das ist echt ekelhaft.
Habe ich dir eigentlich erzählt, so mein neuester Einzug in der Küche? Das ist eine richtige Revolution, was ich jetzt in der Küche habe.
Aha.
Ich habe jetzt wir wohnen jetzt 10 Jahre hier? Locker, mein Sohn wird bald 11, also vielleicht wohnen wir auch 11 Jahre schon. Eine Abzugshaube.
Stimmt.
Für 100 Euro oder sowas gekauft und selber montiert. Das war schon sehr peinlich und eigentlich unangenehm, dass da keine Abzugshaube war.
Ja, gut.
Ja, wir haben jetzt aber renoviert und gestrichen in der Küche, also keine neuen Möbel. Und dann haben wir gesagt, jetzt bevor das alles wieder so verfettet da oben überall in den Ecken, wo man nie rankommt, einmal jetzt wirklich auch eine fette Abzugshaube kaufen. Und gut ist, ne? Leider können wir nicht so eine Abluft machen, ne? aber besser so als gar nicht. Ja.
Also nochmal kurz, um auf die Messer zurückzukommen. Ich finde auch ein sehr witziges Thema, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Brötchenmesser, ne?
Ja.
Also das extra Messer oder das Brotmesser, was morgens mit auf dem Tisch liegt, um die Brötchen aufzuschneiden.
Ja.
Also ich.
Was sagst du?
Bei uns gab's das nicht. Also ich habe das, also mit auch selbst mit dem stumpfesten Essbesteckmesser, was dann halt auf dem Tisch lag, habe ich gelernt, mein Brötchen aufzuschneiden.
Ja, aber das sieht ganz anders aus, als ob du das. Also ich stehe da total drauf, wenn du so eine ganz glatte Schnittfläche hast. Also wirklich so. Also auch wenn es so ein bisschen krumm ist oder so. Also ich finde das total geil, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen im Kopf bei mir da dran, weil wir ja per Hand immer noch die Brötchen schneiden für die fette Kuh. Und da muss das ja auch picobello gerade sein. Und ich glaube, das transportiere ich damit und das kriegst du damit nicht hin. Ne? Und was natürlich geil ist, ein großes so ein Brotmesser, ne? Aber damit schneidet sich die halbe Familie in die Hand. Deswegen so ein kleines Brötchenmesser ist schon genau perfekt dafür.
Ja, aber ich habe, du hörst ja dann Leute, die dann sagen, ich kann das damit nicht. Ne? Also ich finde ja die Argumentation zu sagen, ich will aber ein glattes Brötchen haben, würde ich viel eher akzeptieren, wenn die Leute sagen, ich kann das nicht.
Aber meine Kinder sagen zum Beispiel, ich kann das nicht, ne? Weil die es toll finden, wenn der Papa ihnen das Brot macht. Einfach so.
Ja, okay, das macht aber, meine Tochter auch. Die will auch von mir immer das Frühstücksbrot geschmiert haben. Sicher ist das, das ist nochmal was anderes, aber wenn wir hier in der Agentur am Tisch sitzen und du hast da erwachsene Leute, die das sagen.
Das ist schon schwierig, ja.
Und ich frage mich immer so, Was? Ne? Also, ich habe da vorher auch nie drüber nachgedacht, dass ich mit diesem Messer innen drin bei dem Brötchen natürlich eher einen Knäuel mache von dem Inneren,
ja,
anstatt eine glatte Fläche zu kriegen. Aber bei mir war es halt auch immer so, ich habe das Brötchen aufgemacht, habe das Knäuel gesehen, habe das Knäuel rausgeholt und gegessen. Ich habe mir da nie die Frage gestellt, dass ich das da drin noch brauche.
Ja, aber wenn du es glatt aufschneidest, hast du kein Knäuel. Hast du mehr
Brötchen. Ja.
So denke ich. Mein Sohn finde das auch genauso wie du. Einfach viel cooler, wenn da noch so ein Knäuel ist. Denk ich so, warum muss man denn jetzt ein Knäuel essen?
Ich habe eh gerne dick belegte Brötchen. Und wenn ich dann noch so viel Zeug drin habe, ne, dann wird das ja alles viel zu groß. Das heißt, ich nehme lieber, das mache ich bei Fleischsalat und auch bei Zwiebelmett so, ich hole lieber was raus und pack lieber noch ein bisschen mehr Aufschnitt drauf. Hm? Also.
Das kann man auch so oder so machen.
Ja, sicher, musst du aber das Maul weiter aufmachen. Also wie gesagt, ich fand halt diese Aussage, ich kann das nicht mit einem Messer so aufschneiden. Dann frage ich mich immer so, wie bitte?
Aber was hattest du denn da vom Messer stehen?
Ja, das sind einfach dein Messer, mit dem du dein Buttermesser oder dein Essbesteckmesser, ach, Gabelmesser, so. Und mit dem Messer kriegen die das nicht hin.
Ach, jetzt verstehst du
das. Und, und die sagen, ich kann das nicht.
Okay, das kriege ich, also ich kriege es trotzdem damit hin. Also.
Ja, auch mit einem stumpfen Messer kriege ich das hin. Ich, wie gesagt, deine Argumentation zu sagen, ich will das unbedingt glatt haben, auch für die Butter zu bestreichen oder keine Ahnung, das kann ich schon, glaube ich, eher nachvollziehen, wie wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht. Verhungerst du jetzt vor dem Brötchen, weil das du nicht mit einem anderen Messer aufschneiden kannst oder was? Ist schon ein bisschen crazy. Ja, vielleicht hat auch hier die Hörer irgendwo ihre Erfahrungen damit. Vielleicht, ich würde ja gerne mal wissen, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, Christian, ich sehe es genauso. Bei uns gab es das auch nicht und das war nie ein Problem. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir das gesagt hat. Wenn da irgendwer ist, bitte mal hier schreien. Dann fühle ich mich nicht so alleine.
Schön in die Kommentare rein. Bam.
Bam. Genau. Martin, ich habe noch ein paar Sachen gekocht.
Das ist eine Einladung.
Ja, jetzt nicht.
Oder also machen wir noch einen kleinen Snack.
Schön wäre es, ja. Ich hätte jetzt echt auch ein bisschen Hunger, aber ich habe noch ein paar Sachen gekocht. Und zwar, ich habe Köfte gemacht. Lammköfte mit Bulgur drin.
Und du hast das schon angeteasert mit den Lammköften.
Ja, wir haben
darüber gesprochen. Sind das die?
Das sind die, ja. Es war so, ich habe letztes Jahr, da warst du ja auch dabei, ich glaube, das war ein großer Tag in dem Leben deines Sohnes, wie wir bei Bonngas waren. Und da war das Summer, das Barbecue-Tag, wo die unter anderem ein Burger-Battle.
Opening, ne? Hieß das, glaube ich, oder Open, so, ne?
Genau. Und da war auch der Metin, Kalis, ne? Heißt der so.
Genau.
Der war auch da, ich kannte den vorher auch gar nicht, und der hatte Köfte an seinem Stand angeboten. Der hatte so eine eigene Gewürzkollektion und der hatte dann so kleine, fingerdicke, kleine Köfte auf so kleine Holzspieße gemacht und die dann gegrillt. Einfach mit ein bisschen Joghurt und seinem Gewürz drüber den Leuten zum Probieren gegeben. Und die haben mich so geflecht, dass ich sie unbedingt mal machen wollte. Das hat jetzt über ein Jahr gedauert, also quasi jetzt fast 1,5 Jahre, bis ich sie mal nachgemacht habe. Und das Besondere fand ich da drin, dass der gekochter Bulgur einfach unter dem Hack mit hatte. Und es gibt so eine Crunchiness da drin. Also echt sagenhaft.
Aber liegt es nicht an dieser Geschmacks, wie heißt es, an der Gewürzmischung?
Die war auch cool. Also wie gesagt, das sind sehr hochwertige Gewürze gewesen. Der Joghurt dazu. Aromatisch fand ich schon geil, aber ich fand vom Mundgefühl, vom Mouthfeeling, dieser Bulgur da drin, das hat, also es war halt einfach nicht nur das ist böse überspitzt, eine orientalische Frikadelle, sondern dieses hatte einfach diese Struktur war so genial. Ich weiß nicht mal, ob er Lamm oder Rind hatte, oder ich glaube, er hatte Lamm und Rind gemacht. Also ich habe reine Lammhack mit dem gekochten Bulgur und Gewürzen drunter gemacht und das war mega.
Gerade, meinst du, das zieht das Fett auf, dieses Bulgur?
Ich weiß oder? Es nicht. Also, was natürlich auch geil ist, wenn du dann die Masse hast und dieser Bulgur wird halt nochmal ganz anders crunchy. Ne? Du hast jetzt keine Bulgur-Schicht um diese, um den Köfte gehabt, aber ja, du hast halt partiell immer noch irgendwo Bulgur rausgucken, der nochmal ganz anders auf dem Grill sich verhält und einfach eine Crunchiness nochmal da reingebracht hat. Die war einfach genial.
Ja, Köftespieß ist eh gerade sehr, sehr angesagt, ne?
Ja, wobei ich habe im Internet gegoogelt und nach Köfte gesucht mit Bulgur. Also es gibt da Varianten, die einfach einen kompletten Bulgur-Mantel da drum haben und dann werden die frittiert. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die haben auch einen speziellen Namen. Aber irgendwas mit Köfte und dann aber so einfach einen diesen Köf, also diesen Hack mit Bulgur zu mischen, habe ich kaum irgendein Rezept gefunden. Ich habe den Mädchen dann noch angeschrieben, der hat dann noch kurz, sogar sehr kurzfristig noch geantwortet, hat aber genau eigentlich das bestätigt, was ich mir auch gedacht habe, dass du einfach so einen kleinen Anteil, du lässt den Bulgur halt quellen, musst ein bisschen kochen lassen, ein bisschen anders wie Couscous. Couscous ist ja gequält und dann fertig. Und Bulgur ist ja ein bisschen grobkörniger und den musst du halt schauen, dass du den dann einfach so 5 Minuten auch wirklich mit der richtigen Menge Wasser köchelst, bis das Wasser weg ist. Je nachdem gießt es auch ab. Und der hat einfach eine ganz andere Struktur auch nochmal wie Couscous und hat mir echt richtig Spaß gemacht. Da drin.
Naja, ich glaube, der Mädchen hat da echt Ahnung. Und
ja,
ich fand die, also ich, ohne Scheiß, ich kann mich jetzt noch, glaube ich, daran erinnern, wie diese Gewürze gerochen haben, weil die so intensiv und so hochwertig waren. Hab ich selten gehabt. Wirklich. Ja.
Also wie gesagt, das war auf jeden Fall auch fand ich eine sehr schöne Präsentation auch, einfach diese Gewürze so pur einfach irgendwo drüber zu streuen und dann so zu essen. Also das heißt, du kochst sie nicht noch oder verarbeitest sie länger, sondern wirklich so pur, einfach mit ein bisschen Joghurt, der Frische, das war echt mega genial. Solltet ihr mal ausprobieren.
Ja. Kommt da noch ein Blogrezept?
Muss ich vielleicht nochmal machen, ne? Also ich habe jetzt einfach mal Bock drauf gehabt. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf rumexperimentieren, weil dieses Konsistenzding bei den Köfte fand ich halt sehr, sehr schön.
Du hast aber schon mitbekommen, warum Köftespieß so ein Hype-Thema ist, ne?
Nee.
Es gibt einen Rapper, Hatta, der wurde im Gefängnis interviewt, worauf freust du dich, wenn du raus bist? Und dann hat er so beschrieben, dass er sich so auf so einen Köftespieß freut und hat das, wie er es beschrieben hat, so einfach Köftespieß. Das daraus ist so ein Meme geworden im Internet.
Aha.
Und also ein richtiger Hype auch, ne? Und dann hat er natürlich gesagt, was macht er jetzt, um diesen Hype zu nutzen? Er hat in Bonn einen Köftespießladen
aufgemacht. Ach, die Nummer. Ah, okay, ich erinnere mich. Das war
davon hast du ja inzwischen gehört, oder?
Ja, das vor allen Dingen, weil so viele Leute da trotz Corona und sowas so übelst damit schlangen und so. Ah, okay.
Ja, das ist das Ding.
Ah, okay, jetzt kann ich dir wieder folgen, ja.
Ja.
Aber ansonsten habe ich nicht, ich dachte, es ging um den Rapper, nicht darum, dass er Köfte so geil fand oder sowas, sondern ich habe jetzt eher das festgemacht, dass die Leute halt wegen diesem Rapper da unbedingt so abgehen mussten. Dass diese Story mit dem Köfte kannte ich auch noch nicht.
Ja, muss man auf YouTube eingeben einfach.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Ich glaube, du musst einfach, glaube ich, nur auf YouTube Köftespieß eingeben, dann kommt das schon.
Ja. Okay, ich guck mal nach, ja.
Sehr gut, ja. Und der wollte das die ganze Zeit in Köln eigentlich aufmachen und dann hat das doch überraschenderweise in Bonn gemacht. Er kommt ja auch aus Bonn.
Aha.
Ich habe ihn schon öfter gesehen, der war auch schon öfter bei uns. Der hat auch hier so ein paar Jungs bei uns in der Straße, die auch einen Laden aufgemacht haben. Also ein Fitness-Food-Laden, der irgendwie nur ein halbes Jahr offen war. Den hat er bei Eröffnung geholfen und so, ja.
Okay.
Hat schon so ein bisschen gastronomisches Händchen, der Junge. Und jetzt ist er aus dem Knast und macht lecker Köftespieße.
Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt ein Grund wäre, da hinzugehen.
Ja, vor allen Dingen, schmeckt der besser?
Weiß ich nicht. Also ich habe, irgendwann waren wir mal in Köln, in der, ich weiß nicht, wie die türkischen Straßen da heißen, in einem türkischen Restaurant und ich war völlig geflecht, wie geil das da war. Also
ja, das ist schon krass und sowas hast du, so Straßen gibt es eigentlich 3 Stück in Köln. Ja. Du hast in Mülheim sowas, du hast in Kalk sowas und du hast halt am Eigelstein in Köln sowas.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war in Köln die und
Am Eigelstein wahrscheinlich, ja. Und Ja, und ja, in Bonn hast du ja jetzt auch die Chance. Also naja. Wahrscheinlich ist es immer noch wahnsinnig voll. Hawaii heißt der Laden, mit wem es interessiert. Das ist benannt nach diesen Leuten, die vorne arbeiten. Ah. Die essen Hawaii.
Aber ich, ja. Ja, weiß ich nicht, ob das mit dem Rap jetzt so der Aussage, also der das Qualitätsmerkmal ist, wo ich jetzt sagen würde, müsste ich hin.
Quatsch, ja, das ist. Der will auch ein Franchise rausmachen und sowas, ne?
Also, ich weiß auch nicht, ob ich zu einem Fußballspieler Döner essen gehen würde.
Ja, wobei, er hat das ja clever gemacht und danach den größten Fehler gemacht, wenn wir jetzt mal so ausholen wollen. Also, Podolski hat es echt gut gemacht und danach hat er den Fehler gemacht. Also, er hat persönlich gefunden, dass Mangal-Döner der beste Dönerladen ist. Ne? Dann hat er eine Kooperation mit denen gemacht, Dönerläden aufzumachen. Und das war auch, funktioniert mega gut. Und der Döner ist auch gut. Ne?
Aha.
Es gibt, aber ich würde jetzt sagen, es ist nicht der beste, weil jeder so hat so irgendwie so Stärken und Schwächen. Ne? So, es gibt keinen Döner, der raussticht. Ne? Aber Preis-Leistung ist da echt auch noch in Ordnung. Und die backen das Brot frisch. Das ist das Krasse bei dem, ne? Du hast immer, es kommt immer so irgendwie alle 10 Minuten Blech frisches Brot. Mhm. Ne? Mit so 20 Stück oder so. Die verkaufen da ja echt gut, ne? Und der hat ja auch, glaube ich, inzwischen 3 Läden oder sowas. Ja. Und dann hat er den Fehler gemacht, weil es ja mit Mangal-Döner so gut lief, hat er mit den Mangal-Döner-Jungs einen Burgerladen aufgemacht.
Ah, ich.
Beef United.
Ich habe mich gefragt, ja, ob du darauf hinaus willst. Ja.
Ja, und da hätte man vielleicht auch einfach mal so Burgerleute fragen sollen, weil es gibt viele gute Burgerläden. Warum nimmt man, macht man da mit einem Dönermann Burger auf?
Ja.
Hab ich auch nicht verstanden. Aber gut. Letztens war der übrigens bei uns im alten Wurstkästladen bei dem Nachfolgebesitzer und wollte den Laden kaufen, aber hat zu wenig geboten.
Was ist denn jetzt eigentlich im Wurstkäst drin?
Da ist ein Grieche drin.
Ah.
Gyros, und das hat auch eine Geschichte. Die waren 3 Häuser weiter und dann der Hausbesitzer hat die wegen Eigenbedarf gekündigt und hat den für die ganze Einrichtung im Inventar 0 Abfindung gegeben oder so.
Ups.
Ja. Und nebenan, also der Hausbesitzer hatte, da drinnen war der Griech, dann hat er einfach sein eigenes Restaurant aufgemacht und daneben war ein Kiosk, der Bombe lief, weil er ja der Brüsseler Platz ist. Und den hat er auch gekündigt und sein eigenes Konzept reingemacht.
Hm.
Also richtig mies, alle mögen die Leute nicht dort, aber es läuft trotzdem Bombe. Und jetzt haben die ehemaligen Besitzer, die da drinnen waren, halt dann im Wurstkästladen was aufgemacht. Ja. Und Herr Podolski wollte den Laden haben, hier für Mangal-Döner.
Aha.
Ja, kleines hier, kleine Insider.
Der Martin weiß alles.
Und ich wollte eine Eisdiele reinmachen. Also ich kenne jemanden, der sucht eine Location für Eis. Wollte ich direkt dann vermitteln, weil ich dachte, weil die in der Tat sogar auch wieder verkaufen wollen. Vielleicht ist der Laden auch einfach mit ein bisschen Pech behaftet. Ja.
Hm. Who knows?
Ja. Tja, so sieht es nämlich aus. So im Döner-Business, ne?
Ja, kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich habe letzte Woche hier in der Agentur das erste Mal in 15 Jahren Blutwurst zum Mittagessen gemacht.
Hattest du mal Schiss oder was?
Weiß ich nicht, ich habe ja vorher nie drüber nachgedacht, das mal zu machen, weil ich einfach so viele Leute auch weiß, die es einfach auch nicht essen.
Ja.
Und wir hatten von der Veranstaltung so viel Apfelmus übrig. Und ich wusste, also es war von den Uferlichtern hatten wir ein Camp halt und da war. Die Gastronomen geben da immer unser Mittagessen und da war halt so viel Apfelmus übrig. Und wenn du das dem Gastronomen zurückbringst, muss er es ja alles wegschmeißen. Also habe ich es behalten. Ne? Und habe dann irgendwie, was mache ich denn jetzt mit so viel Apfelmus? Ich hatte keinen Bock, Reibekuchen zu machen für 15 Leute. Und die Bude dann auch stinkt wie die Hölle. Und habe mich dann gefragt, was. Und Düppekuchen ist einfach auch zu viel Arbeit gewesen, wo man auch sehr gut den zu essen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn damit? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Himmel und Erde zu machen. Also Kartoffelpüree und Apfelmus. Und da gehört ja klassisch gebratene Blutwurst und gebratene Leberwurst dazu. Und habe ich es einfach mal gemacht, habe vorher abgefragt, wie viele Leute das denn essen möchten. Und ja.
Und?
50-50 war es am Ende.
Was haben die anderen bekommen?
Bratwurst.
Okay. Geht ja auch noch, aber ohne Apfelmus dann wahrscheinlich, oder?
Nö, die haben, ich habe dann schon gesagt, hier, ich mache das, aber ihr müsst auch Apfelmus essen, weil ich will ja Apfelmus wegkriegen. Also wenn ihr dann nur Kartoffelpüree mit Bratwurst esst, dann ist auch scheiße.
Aber ganz ehrlich, Kartoffel allein schon mit der Kombination Apfel.
Ja, ist immer super.
Ich verstehe echt nicht in Köln, warum es keine Pommesbude gibt, die Apfelkompott zu Pommes macht für Kinder und so. Mega gut.
Wo gab's denn das schon mal?
In Holland gibt es das öfter.
Ja, ne? Die haben auch,
ich hatte, glaube ich, schon mal vor 2-3 Jahren auch drüber erzählt.
Ja, ich meine auch.
Ja.
Wir hatten da, irgendwas ist dunkel in meinem Kopf da zu dem Thema. Müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren.
Ich habe da schon mal sehr begeistert drüber gesprochen. Weil gerade so wirklich so knusprige, schön, also die mit der Schale und so, ne?
Ja.
Auch ruhig ein bisschen salziger. Zu Kartoffel, Apfelkompott, mega gut.
Ja, ich meine, das ist ja, wo ist denn die Grenze zum Rösti oder zum Reibekuchen, ne? Also.
Genau, ja.
Das ist ja fast, ist man ja schon da, cool, ja.
Stimmt.
Das war echt, ja, sehr schön. Also, und die Blutwurst, da kamen auch viele Fragen, wie brät man denn eine Blutwurst, dass die nicht aus zerfließt? Ich meine, du musst natürlich schon eine kaufen, die einigermaßen stabil ist beim Braten, da berät einen aber der Metzger. Eigentlich ganz gut. Und mein Trick ist einfach melieren.
Ja klar, also auf der einen Seite natürlich gut vorgeheizte Pfanne, ein bisschen ein Tropfen Öl rein, ne? Oder ein bisschen Butter, aber
ich gebe auch ordentlich Öl dazu, dass die auch nicht anfängt, irgendwo festzubacken.
Ja. Aber vor allen Dingen melieren, da hast du natürlich recht. Ja.
Und dann kriegt die auch so eine wunderschöne Kruste. Innen drin ist sie so schön, ja, flüssig ist sie dann nicht, aber sie ist halt so unheimlich zart innen, weil das ganze Fett dann natürlich auch flüssig wird. Und das, ich habe früher das richtig widerlich, als Kind auch schon gegessen und richtig widerlich, dass ich dann alles wirklich untereinander gemischt habe. Das hast du so einen Suppenteller, wo du Kartoffelpüree, Apfelmus und dann die Blutwurst, das hast du dann wirklich so verrührt, dass alles nur noch ein Brei war und das gegessen. Als Kind habe ich das, mache ich heute nicht mehr. Oh, fand ich, als Kind habe ich das geliebt.
Schmeckt wahrscheinlich so auch am besten, oder?
Ja, so kommt es auch im Magen an. Und im Mund machst du es ja auch so, ne? Also.
Ja. Ist doch so.
Ja.
Von daher, was soll es, oder?
Mach doch mal Himmel und Erdburger.
Hatten wir schon.
Ja?
Wunderbar, ja.
Aber bestimmt.
Schon lange her, bestimmt 3-4 Jahre her. Ich bin manchmal immer wieder erstaunt, was poppt da so auf und dann so, krass, das haben wir gemacht.
Mhm.
Ja, und es dreht sich ja irgendwie in letzter Zeit, muss ich echt sagen, so viel bei den Kompositionen so um so eine Fleischzutat, die besonders ist. Ne?
Mhm.
Irgendwie ist es so hängen geblieben, finde ich immer spannend und so. Aber manchmal muss es das auch einfach gar nicht sein.
Ja.
Ja. Morgen zum Beispiel gibt es auch wieder so einen mega geilen Burger. Ziegenkäse, Rosmarinpflaume, Wildschwein und was hatten wir denn noch? Sekunde, muss ich nochmal spicken. Pfifferling, genau, Burger der Woche mit Wildschwein-Patty, Pfifferling, Zwetschgen, Rosmarin-Chutney und Ziegenkäse im Roggenbun. Ja,
geil.
Runde Sache. Ja.
Vor allen Dingen also Rosmarinpflaumen. Ich finde Rosmarin auch mit Kirsche. Es ist ein Traum, wie der Rosmarin auf die Süße da geht.
Ja.
Schöne runde Komposition.
Rosmarin-Zwetschge war die Idee von Sebastian bei uns in der Küche und den Rest hatte ich so ein bisschen angestoßen. Aber ich hatte mich so ein bisschen an Pfifferlinge mit Aprikose bzw. Nektarine festgehalten.
Ja.
Ich war letzte Woche in einem Laden essen. Da war das einer der Speisen, die ich gegessen habe. Und da war noch was dabei. Sekunde, ich gucke mal eben Fotos nach. Ochsenherztomate, Aprikose und Pfifferling. Mega geil. Weil irgendwie Tomate und Pfifferlinge, okay, das würde man sagen, es beißt sich jetzt nicht, aber es ist nicht die Kombination. Aber Aprikose ist wie so ein Turbo nochmal für die Tomate. Ja. Und Aprikose passt mega geil zu Pfifferlinge.
Ja.
Und so ist es einfach ein mega geiles Gericht. Ja.
Hört sich gut
an. Ja. Wir waren da eh ziemlich gut essen.
Stimmt, ich habe es gesehen. Der Ritter, wie hieß das Ding?
Ritter Wülfing. Also das ist die Kombination aus den zwei Betreibern Namen. Und da kocht der Max, ich weiß nicht, ob du den Max auch kennst, vom Laden ein. Warst nicht so oft im Laden ein, ne?
Nee.
Das war so der Koch, der immer diese ganzen Belegungen koordiniert hat. Max hat aber auch ganz am Anfang öfter bei Streetfood Festivals auch einen eigenen Stand und hat das dann auch so ein bisschen mit für die ganzen hier Streetfood Festival Leute mit betreut. Für die dann da gearbeitet und der ist halt jetzt der Küchenchef und das ist so ein bisschen Pincho-mäßig organisiert. So ein bisschen so zwischen Pincho-Bar, würde ich sagen, und Johann Schäfer vom Style. Hauptgangmäßig super, so eher so zwischen 5 und 10 Euro für Hauptgänge und dann vorab nimmst du eher sowas wie Pinchos. Ne? Mhm. Da einmal zu viert kannst du einmal hart quer durch die Bank essen und preislich ist es alles noch im Rahmen, aber super kreativ. Zum Beispiel war da ein Kartoffelstampf mit, was war denn da noch drin? Auf jeden Fall der Twist war, dass da noch Minzöl im Kartoffelstampf war.
Mhm.
Unfassbar gut, ja.
Ich hatte das gesehen und dachte so, also der Name von dem Laden mit dem, was die anbieten, ich habe das irgendwie, fand ich das sehr verwirrend, muss ich sagen.
Sehr, 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 das finde ich auch, vor allem, Ich kannte das Projekt ja bei ihm schon ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher unter dem Namen Pincho Bar, einfach Projekt Pincho Bar, ne?
Mhm.
Und es sollte aber so ein bisschen internationaler werden. Es sollte nicht so rein um die Pinchos gehen, aber auch so vom Style, ne? Vom Essen, nur eben halt ein bisschen internationaler. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast. Es gab einfach dieses Gericht von diesem Laden, den wir entdeckt haben, diese Ochsenbäckchen geschmort in dieser Soße mit so einem grünen Soße drauf.
Habe ich gesehen.
Das gab es einfach 1:1 da. Ne? War mega geil. In San Sebastian hat es natürlich geiler geschmeckt. Wahrscheinlich wegen der Erinnerung und dem Suff. Aber Duroc-Rippchen waren das, glaube ich. Sous-Vide gegart. Mit Miso-Clays. Und da, also muss sagen, war lecker und so, aber so, wenn du Sous-Vide gegart Rippchen so lange gas, dass sie dann weich werden, dann haben die so eine breiige Konsistenz schon langsam.
Mhm.
Ne? Und das war dann nicht so mein Ding. Also, vielleicht ist dann auch, bin ich auch da einfach zu verwöhnt, ja. Aber was zum Beispiel richtig geil war, auch einfach, die hatten Kohlrabi hauchdünn auf der Aufschnittmaschine aufgeschnitten, aber im Ganzen, ne, dass du so große Scheiben hast und die dann so gebeizt. Das war auch mega gut.
Ja.
Und dann gab es so einen Toast, der hat mich sehr an San Sebastian erinnert. So, es war einfach so zwei Scheiben Brot mit einem Käse und einem Schinken drauf und so ein Paprika-Dip. Auch, ja. Kann man nichts falsch machen, wenn ihr in der Nähe seid. Ritter Wülfing ist auf jeden Fall ein guter Ort, guten Abend zu verbringen.
Es sieht halt eher so wirklich Pincho-mäßig aus von den ganzen Sachen, die da drin, also
von
den Gerichten. Und der Name passte halt so irgendwie für mich gar nicht.
Nee, der Name passt nicht und lässt das auch gar nicht vermuten. Es sind auch manche Sachen auch einfach eher so ein bisschen mehr so wie deutsche Küche mit einem Twist in jedem Gericht. Also jedes Gericht hat irgendwie so eine Sache um die Ecke gedacht oder so meistens da drin, ne? Was aber auch immer irgendwie erfrischend und überraschend ist und nicht nervig, ne? So, das kann ja auch manchmal schnell nervig sein, dass man nur was anderes macht, um ein bisschen cooler zu sein oder so. Ja. Der Küchenchef an dem Abend war nicht da und es war trotzdem sehr lecker geschmeckt, was ja schon mal ein beruhigendes Zeichen ist, ne?
Das stimmt wohl, ja.
Ja. Ich habe einen Facebook-Post gemacht.
Ich habe einen auf Instagram gesehen.
Stimmt, hab ich gemacht.
In die Shownotes gepackt.
Ja.
Apropos was mit Twist, ich hatte auch noch eine Sache gemacht jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Würde mich interessieren, was du davon hältst. Ich hatte die Idee, das Vitello Tonnato mal ein bisschen anders zu machen und das rein mit Fisch zu machen. Also ich habe das dann Tonello Tonnato genannt und im Grunde habe ich das Kalbsfleisch durch Thunfisch ersetzt, was ich den ich halt sehr roh gebraten habe und dann halt die Thunfischsoße genommen, frittierte Kapern.
Ja.
Und dann noch ein bisschen Katsuobushi, also dieser gehobelte Parmesan. War es Katsuobushi? Ja, Katsuobushi, oder wo du dann diese, wo du die Suppen draus machst. Wie heißen die denn? Das ist ein Rahmen. Diese Flocken, ja. Bonito-Flocken ist auch wieder falsch, oder?
Ist das nicht. Ist das nicht das gleiche wie Bonito-Flocken?
Ja, es sind, genau. Katsuobushi Bonito-Flocken, ja. Genau. Die finde ich ja auch mega geil, optisch, wenn du die auf heiße Speisen tust, wenn die sich ja. So. Wie die so wabern. Ja. Und da, quasi war das ein Dreierlei vom Thunfisch. Aber durch diese Thunfischsoße hattest du halt die Anlehnung an das Vitello Tonnato gehabt.
Sieht schön aus und geht dann der Kontrast nicht ein bisschen verloren? Oder wenn du das dann alles aus Thunfisch machst? Oder ist das durch die Kapern und Frühlauch und sowas genug Spannung drin?
Eigentlich ja. Also was die Gäste halt meinten, das waren zwei Leute, dass dieser, gerade die Bonito-Flocken sind natürlich extrem fischig. Ne? Also
ja.
Das ist halt so ein Ding, sollte man vielleicht eher weglassen. Ansonsten war das eigentlich sehr, weil sonst fand ich es sehr geil. Problematisch, ich finde halt bei dem Kalbsfleisch, ich meine, schmeckst du wirklich Kalbsfleisch bei einem Vitello Tonnato? Schmeckt das nicht einfach nur nach der Thunfischsoße? Also das ist natürlich lecker.
Ja, ich weiß.
Du hast ein zartes Fleisch, aber hast du wirklich, schmeckst du noch durch? Ah, das ist ja Fleisch?
Nee, das geht, glaube ich, wirklich um die Zartheit, auch von den Fasern und sowas her.
Ja.
Weil wenn du, also es gibt ja ganz oft Leute, die dann mit Schwein scheißen und sowas, wobei du das halt auch fast dann echt nur noch an der Struktur und Feinheit des Fleisches irgendwie merken kannst überhaupt. Eine andere Chance hast du ja gar nicht. Ja.
Du bist ja viel am Rascheln, Martin, an deinem Mikro.
Oh. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Ja, also. Ja,
das ist so einfach so runtergerutscht mit der Zeit bis zum T-Shirt.
Ja.
Ja.
Also du bist nicht umgefallen ganz langsam auf der Couch, sondern. Das war nur das Mikrofon. Macht euch keine Sorgen.
Ich habe mich einfach mal unter die Decke versteckt.
Ja, also wie gesagt, ich fand das, gerade bei den Thunfisch habe ich am Stück gebraten, sodass du in der Mitte wirklich einen rohen Kern hast, wie bei einem Sashimi. Außen halt kräftig angebraten. Und von der Struktur her ist es halt, fand ich es spannend. Von der Aromatik war es irgendwie. Was auch total geil. Und nur, wie gesagt, diese Bonito-Flocken.
Da wolltest du am Ende noch einen Gag reinbringen und dann hat es dir die letzten 10% versorgt.
Also mich hat das jetzt nicht so gestört, aber es ist, wie gesagt, es ist schon ein stärkerer Fisch in der Nase und auch natürlich im Geschmack.
Aber gerade wenn du es doch so Tonelli nennst und dann sagst, du willst auf die Spitze drei mit Fischgeschmack, dann ist das ja eigentlich schon der richtige Weg gewesen.
Ja.
Vielleicht muss man sich da noch was ausdenken, wie man das dann nochmal auf eine andere Fährte bringt oder so, weißt du? Oder das nochmal ein bisschen neutralisiert oder so.
Ja.
Ja, irgendwie so.
So, also meine Shownotes sind zu Ende, Martin.
Du hattest Shownotes? Oh
ich
mein Gott.
Ich vorbereitet, ja, Martin.
Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Warte, ich muss da auch mal in meine Notizen gucken. In meinen Notizen steht eigentlich nur die Frage drinne für die nächste Sommeredition. Ja, ich kann über zwei Sachen noch reden. Ne, drei, ganz kurz. Einmal Poffetist. Hab ich schon mal über Poffetist im Urlaub, wegen Urlaub gesprochen? Habe ich das erzählt?
Also ihr habt den Taco haben wir besprochen.
Ja, ich hatte Poffertjes gemacht im Taco, aber wir hatten immer Besuch von einem traditionellen Poffertjes-Stand im Park, einmal die Woche.
Aha.
Und wir haben da Poffertjes gekauft. Das ist das Foto auf zwei vor dem Sous-Vide-Rippchen. Und da war so ein Typ, und ich will unbedingt am liebsten mal mit dem so Slow-Mo-Videos machen. der nimmt einfach so eine Kelle, gießt das über diese Dinger, dann nimmt er seine Gabel, der macht nichts als im Leben anderes als diese Puffertjes, dreht die dann da so um und das sieht so leicht aus, jede Bewegung, ne? Ja. Und ballert da so hunderte Puffertjes und alle 10 Minuten gefühlt raus. In so einem kleinen Puffertjeswagen mit so einem gebauten Gasgrill, der Puffertjes backt, ne? Und die Pinsel, diese Gussform mit den Poffertjes-Löchern, nur mit Butter aus und dieser Teig anscheinend hat auch gar keinen Zucker oder ganz wenig Zucker nur drin.
Okay.
Ist gar kein süß und süßes Ding eigentlich. Und dann, wenn die Poffertjes fertig gebacken sind, kommen die in so eine billige Pommeschale rein und also so ein Pappschächelchen, ne? Und dann kommt da ein dickes Stück echte Butter einfach nochmal oben drauf.
Ah.
Und dann hauen die da nochmal Puderzucker, bis der Arzt kommt drauf. Und dann schmilzt diese Butter auf den heißen Poffertjes und bilden diesen Puderzucker so eine klebrige Pampe, was so lecker ist auf diesen Poffertjes, die vor allen Dingen so ein bisschen dunkler geworden sind und so ein bisschen Röstaromen auch schon haben. Echt irgendwie nochmal ganz anders, als wenn man so Poffertjes irgendwo bis jetzt gekauft hat, fand ich. Und der macht das irgendwie auch schon in der 3. Generation oder sowas. War echt richtig geil. Also wirklich, das war noch ein Erlebnis, was ich noch erzählen wollte, was natürlich so.
Zu Poffert jetzt noch, also ich fand das auch, ich finde es auch mega krass, wie schnell die sind. Das gab es vor, ich habe vor wie vielen Jahren habe ich es in Bonn am Weihnachtsmarkt, gab es auch einen Stand, der Poffertjes macht, wie schnell die diese Dinger drehen. Und ich habe ja jetzt auch so ein Eisen und versuche mich da selber dran. Und ich finde das so ein Krampf, diese Dinger zu drehen.
Ja, aber auf der einen Seite haben die ja die perfekte Temperatur, die machen den Handgriff genau so, wie der sein muss, auf einen Millimeter. Und was man auch dazu sagen ist, ist so, die sind ja auch irgendwie im Original viel flacher. Und ich dachte mir so, was, 2,50 eine Portion? Damit kann man ja nichts verdienen. Aber wenn du siehst, wie viel Portionen der die Stunde rausballert, ne, dann sieht es schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Obwohl er gute, echte Butter darauf macht, ja.
Ich habe das jetzt auch am letzten Wochenende, wie wir das Schichtfleisch hatten, habe ich das Eisen auch mitgenommen und habe dann zu später Stunde einfach noch eine Runde Poffertjes gemacht. Aber das ist echt krampfig gewesen, wie ich, bis du die dann alle fertig hast, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wieso hast du dir das angetan? Weil die Temperatur war dann von unten mit der Kohle nicht mehr optimal, dann fängst du an, Kohle drunter zu packen, dann wird es zu heiß. Das ist echt, erfordert Fingerspitzengefühl.
Gerade das Ding mit Kohle zu steuern ist schon wirklich verrückt eigentlich. Aber du weißt doch, das ist doch für Moinkbolz. Das ist doch kein Pfefferfettes. Hab ich auch schon gemacht, ja. Schön Hackfleischbällchen drin, ne? Ja. Und das andere habe ich, ich glaube, habe ich auch nicht drüber gesprochen letzte Woche, vorletzte Woche. Oder hatten wir das? Das Chuck Flap? Das Teppanyaki Cut Steak?
Nein.
Das ist irgendwie ein Stück, das irgendwie oben am Nacken ist, was auch sonst eben halt für Nacken Koteletts oder Hackfleisch oder so benutzt wird vom Rind.
Mhm.
Und das heißt irgendwie anscheinend Teppanyaki Cut oder eben halt Chuck Flap. Und das haben wir von Creekstone gehabt. Und das ist, erstens ist es marmorierter als der Rest vom Nacken, ne?
Mhm.
Also sehr krank marmoriertes Fleisch. Und es ist so zart und es ist bezahlbar. Das ist total geil. Ich würde mal sagen, es ist nochmal 30% günstiger als Roast Beef.
Mhm.
Aber es ist in allen Belangen einfach besser.
Okay.
Ja.
Es sah auf jeden Fall geil aus. Die Fotos, die du davon hattest, von der Marmorierung und auch von dem gegrillten Zeug, sah echt mega gut aus.
Wir haben jetzt noch ein bisschen was über vom Steak Special. Also wir hatten das ja als Topping auf dem Burger nochmal, das Steak.
Mhm.
Und jetzt machen wir das halt als Steak Special noch, verkaufen wir das weiter. Und sind da ganz, ganz, ganz happy, ja. Und wo wir noch bei Grillzeug waren, Petromax und sowas, hatten am Wochenende unser allerersten Event, unser Catering. Und hast du die Stories gesehen auf der Grillplatte?
Mhm.
Das muss ich auch nochmal sagen, haben wir hart gerockt. Wir haben von grillgerost.com die Grillplatte und wir haben in einer Stunde 100 Burger rausgeballert von dieser Platte. Wir haben in den ersten 30 Minuten 60 Burger gemacht. Also die muss dann halt nur gut anheizen, ne? Dann kannst du in der Mitte einen Kreis legen mit Fleisch, brätst das. Derzeit, so nach außen ist die halt nicht mehr so heiß, ne?
Mhm.
dann auf den Schnittflächen halt schön die mit Butter eingebuttertes Buns antoasten. Wenn die dann getoastet sind, legst du dann außen auf die Platte und da ist die dann noch warm. Und dann baust du da am Ende den fertigen Burger drauf. Ja. Du kannst von dieser Platte direkt an den Kunden das Zeug rausballern. Und mega, mega gut. Hat echt Spaß gemacht, endlich wieder Catering. Ja.
Ja, ich habe auch die Feuerplatte hier von Petromax auf dem Pyron, Feuerhand.
Ah ja, genau. Ja.
Das war echt cool, diese unterschiedlichen Temperaturzonen, die du auf dem Ding halt hast und wie du die benutzen kannst. War ich echt baff. Hat echt richtig Spaß gemacht, mit diesen, damit halt zu arbeiten.
Ich glaube, gerade die Feuerplatte in Kombination mit dem Pyron reicht ja für privat mehr als aus. Ja. Ne? Ich meine, wenn du so eine große hat wie von Gussrost.com zum Beispiel, da kannst du ja nochmal ein Wokgericht drauf zubereiten und.
Kannst du auf dem Pyron aber auch. Da hat ja oben auch so einen Ständer drauf.
Ist die schon so groß, oder was? Ach so, dass du die Pfanne nochmal oben drauf machst. Okay, das geht natürlich auch. Ich meine, dass du einfach so nochmal das Gemüse so an einer Ecke anbrätst und auf der anderen Seite das Fleisch und so.
Ah,
ja. Man muss nur sagen, so bis die Platte so heiß war, wie ich sie wollte, habe ich 2 Stunden gebraucht. Ne?
Oh, krass.
Ja, also ich habe erst eine Schicht Holzkohle genommen, habe die richtig heiß werden lassen, dann richtig eine dicke Schicht von den McBriquette Eggs, glaube ich, hatte ich dabei. Und dann nochmal dann 20 Minuten bevor es losging, habe ich dann nochmal Holzkohle draufgeballert, bis der Arzt ging und kam und dann, ja.
Hast du keine Holz benutzt? Das ist eine Feuertonne gewesen, oder nicht?
Ja, bei einer Veranstaltung Holz abzufackeln, das ist halt, ja.
Okay, du musst doch, was hast du denn da drunter? Eine Feuertonne?
So eine Tonne mit so einem Korb drin, ja.
Mit Kohle. Ah, mit Korb, okay. Ich habe gedacht, wenn du so eine ganze Feuertonne voll mit Kohle packst, da musst du richtig viel Kohle reinpacken, bis das oben ankommt, okay.
Aber auch so, selbst so eine Tonne musst du, ganz viele machen das ja immer, dass da so eine alte Waschmaschinentrommel drin ist. Mhm. Du kannst das ja nicht unten reinpacken. Du musst das so oben im ersten, obersten Viertel hängend drin haben. Erstens, damit da noch von unten Luft kommt, ne? Mhm. Und auch einfach, wenn unten die Hitze ist, ne, dann wird es irgendwann auch mal problematisch, vielleicht für den Boden oder so. Gerade auch bei den Caterings haben wir auch mal so gesehen, so bei einer Veranstaltung haben die so 2 Feuertonnen angemacht, damit es mehr Ghetto-Style bekommt. Und die sind dann einfach in den Asphalt reingeschmolzen.
Das ist geil. Habe ich hier im Hof auch schon gemacht mit dem Grillkamin. Also mit Asphalt habe ich auch unterschätzt, wie schön das Ding schmelzt. Da habe ich den Grillkamin hochgehoben. Wow. Und dann fiel ein rundes Stück vom Asphalt wieder aus dem Grillkamin unten raus. Weil der ist dann eingesackt und beim Hochheben mit raus. Und dann hat er flupp.
Ups.
Hupsi. Ja, habe ich mir aber bei der Feuertonne nie Gedanken drüber gemacht, dass man da wahrscheinlich am besten dann irgendeinen schwebenden Korb drin hatte. Ich sehe das dann.
Wir legen trotzdem noch was drunter, damit halt auch da drunter eben halt, es fällt ja manchmal Kohle und Glut runter, ne, dass da nichts passiert.
Ja.
Ist halt ein bisschen scheiße, wenn du auf dem Catering bist und dann da über Löcher im Asphalt sind, ne?
Ja, klar. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, dass du die Dinger so betreibst mit einem Korb. Ja.
Ein bisschen Gedanken machen wir uns dann doch manchmal.
Sehr gut.
Joa.
So, dann machen wir jetzt noch Chefkoch-Bingo und dann ist Ende.
Ja, Ende im Gelände.
Es ist gleich schon 12 Uhr, Martin.
Machen wir ein schnelles Chefkoch, wa?
Machen wir ein schnelles Chefkoch. Ich habe schon einen.
Ja, dann erzähl.
Süßer Reiskuchen hat 3,45 Sterne von 5 bei 9 Bewertungen und 9 Kommentare. Das Rezept ist von, wo stehst du denn? Von Rezept von Napirei. Und zwar, wir nehmen 1 Liter Milch, 250 Gramm Milchreis, eine Prise Salz, 65 Gramm Butter, 4 Eier, eine Packung Vanillezucker, 125 Gramm Zucker, Fett für die Form. Milchreis kochen mit 250 Gramm Reis, Prise Salz, wenn der Milchreis fertig ist, an Seite stellen, Eigelb, Eiweiß voneinander trennen, Butter, Zucker, Vanille, alles Schnee, Eischnee, alles untereinander. Und dann den eiskalten Milchreis unter diese Schaummasse und diese Masse dann für 45 bis 60 Minuten bei 150 Grad backen. Ah, da kommen die, das Rezept von Martin. Also, ich liebe ja Milchreis, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, absolut. Aber auch echt nur gut gemacht. Also nicht dieses Zeug aus dem Supermarkt.
Ja. Und deswegen, also das als Kuchen finde ich schon irgendwie spannend. Wir können ja mal gerade in die Kommentare scrollen. Also das Rezept finde ich schon mal relativ gut, besonders weil der Milchreis wird auch noch komplett selber gekocht. Ist auch nicht so einfach.
Ist so ein bisschen nicht Panna Cotta-mäßig, aber irgendwie so eine südeuropäische Süßspeise, die dann nochmal, so, wo das Ei so, ne, einmal zum Stocken geraten wird, wo das mit Milchreis noch gepimpt ist. Es gibt ja auch so, gibt es nicht auch so süße Reis-Desserts irgendwie so arabisch mehr so?
Ist das ja, nicht oft? Ich könnte mir das auch vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Reisauflauf kalt als Reiskuchen gegessen ist auch eine prima Alternative. Bei uns gab es wie vorgeschlagen, feines Apfelkompott dazu, okay? Irgendwer hat hier kommentiert mit, das ist ja wohl nur der Belag mit 12 Ausrufezeichen dahinter. Okay, sehr konstruktive Kritik. Ne? Sehr gut gelungen. Hier hat einer, nach 90 Minuten war er immer noch flüssig. Okay.
Ja. Also ich habe das jetzt auch nochmal schnell gegoogelt. Es ist aber auf jeden Fall auch ein deutsches Gericht. Hier gibt es so Omas Milchreisauflauf und so. Ist natürlich auch ein mega geiles Leftover-Ding, weil du machst total so einen fetten Topf Milchreis und am nächsten Tag kannst du nochmal was anderes draus machen. Schön Apfelkompott dabei oder so.
Ob du wirklich Leftover davon hast, also das finde ich bei Milchreis schon sehr schwierig.
Ja, das muss schon ein großer Topf sein, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Oh Mann.
Also fände ich geil. Ich würde gerne mal ausprobieren. Reiskuchen ist echt, also Milchreis finde ich einfach geil. Deswegen,
ja.
Why not?
Hier auch nochmal mit Baiser-Deckel habe ich es entdeckt.
Mhm, auch geil. Auch geil, ja.
Ja. Naja, man kann es auch übertreiben, aber sehr lecker bestimmt. Ja. Schöne Inspiration von chefkoch.de, wa?
Wa? Und du?
Meine Seite noch offen.
Soll ich dir den Link schicken, Martin?
Nein. Ich habe was ganz Fantastisches, direkt aus den 80ern. Rhabarber-Kompott mit Ingwer. Also es sieht zumindest so aus wie aus den 80ern auf den Fotos.
Aber mit Ingwer kann ich mir das nicht aus den 80ern vorstellen.
Da war der Schubik noch zu jung, ne?
Das stimmt wohl, ja.
Ja, Rhabarber, Ingwer, Orange, Zucker, Orangensaft, Himbeeren, TK, Zucker, Braun. Das sieht auch so aus wie, also es sieht aus wie so Dosenfrüchte von den Farben, aber ich glaube, das ist einfach, weil es gegart ist und dann nochmal, war das Gelatine?
Ich ja, weiß nicht, da haben sie, bei einigen Bildern sieht es so aus, als ob die da irgendwas mitgemacht haben, ja.
Ja, auf jeden Fall wird das alles, ich kurz mal ab, alles irgendwie klein geschnitten und dann vorgeheizt im Ofen abgeschoben. Da kommt auch kein, der Zucker kommt noch dran. Orangensaft, ach, das schwimmt so in dem Orangensaft. Und dann kommen Himbeeren aus der Packung noch dazu.
Aber das ist der Kniff, glaube ich, an der ganzen Nummer. Du hast ja den heißen Rhabarber im Ofen und kippst die eiskalten Himbeeren aus der Packung da rein.
Ja.
Und lässt es dann umrühren und gut durchziehen lassen. Okay.
Damit aber dann hast du doch so ein saftiges Zeug, oder?
Also, das ist glaube ich, schon eine sehr flüssige Nummer, auch wenn du dir die Fotos anguckst, ne?
Ja, und ich dachte auf dem Foto erst, das ist schon geliert, dass das irgendwie.
Habe ich eben auch gedacht bei dem einen Bild, ja.
Aber das ist schon so vom Kompott her so eher sowas, wo du noch 100 Milliliter zum Trinken danach drin hast.
Ja.
Ja, Rhabarber habe ich dieses Jahr komplett verpasst. Aber ist auch irgendwie von der Kombination krass, irgendwie Orange, Ingwer. Und ist ja eigentlich komplett das Gegenteil von den Jahreszeiten gefühlt, wie Rhabarber und Himbeeren, ne?
Ja, also ich hatte eigentlich viel Rhabarber dieses Jahr vergleichsweise, weil wir hätten ja den Supper Club im April gehabt und das war so kurz vor so Richtung Ostern. Da war auch schon Rhabarber-Thema, deswegen haben wir damit auch ein bisschen rumexperimentiert, also ein Rhabarber-Kompott gemacht. Es ist ja leider nicht zum Supper Club gekommen, aber deswegen ja habe ich da einiges auch mit ausprobiert und das ist echt leckeres Zeug.
Ja, und hier, es hat vier Bewertungen und auch
Nee, vier eine Sterne.
Bewertung, vier Sterne, so rum. Fünf Kommentare. Sehr lecker, auch ohne Himbeeren. Ich habe das Rezept so gemacht, aber auch was? Ingwer verleiht der Sache einen richtig guten Schwung. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Na, hier, mit Eis schmeckt's gut. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir haben das erste Mal zwei Rezepte, die wirklich gut zueinander passen können.
Das auch noch, ja, stimmt. Der Rhabarberkompott könnte echt gut zu dem Reiskuchen passen.
Ja, können wir noch einen Supperclub machen aus dem besten Chefkoch. Das wäre doch mal was.
Und das nennen wir dann nicht, das nennen wir dann Best of Chefkoch.
Ja, Best of Random Chefkoch oder sowas.
Ja.
Ja. Und der User heißt übrigens Bloody
Squirrel. Squirrel ja. Ist das Eichhörnchen in Englisch. Ja. Bloody Squirrel.
Ja, sehr geil. Ja, sehr sympathische, sympathischer Name. Doch, doch. Hat auch ein paar Rezepte da hochgeladen anscheinend. Hat nämlich 13.523 Punkte. Was immer das auch heißt. Ich wusste gar nicht, dass es Punkte gibt bei Chefkoch.
Ja, aber nee.
Ja, nee.
Ja, sehr schön, Martin.
Ja, ich will auch Punkte sammeln bei Chefkoch. Wir müssen doch auch schon hier Premium irgendwas sein.
Meinst du, wenn wir denen ihre Rezepte hier erzählen, glaube ich nicht.
Wir lesen die vor. Vielleicht ist das ja auch ein neues Konzept, dass du so auf das Rezept klickst und wir lesen, was da, wir erzählen einfach was dazu. Was so aus dem Kontext.
So Premium-Zugang so. Bei Chefkoch kannst du dir vorlesen lassen ja. vom Küchenfunk.
Ich habe da so einen guten Draht zu ein, zwei Chefkoch-Mitarbeitern. Ich werde da mal nachfragen, ob das möglich wäre. So, es gibt einmal so diesen Knopf Rezept vorlesen lassen über hier Alexa oder sowas. Und dann gibt es noch so einen Knopf, wo wir beide drauf sind, so als zwei.
Genau, wir sind in einer Reihe mit, willst du dir das Rezept vorlesen lassen von Darth Vader oder von Martin Block, von Christian Lersch? Hm?
Ja, willst du deren Meinung wissen? Ja.
Auch gut. Oh, ja. Oh. Exclusively.
Ja. Das
sehr schön.
Ja, das war ein guter Abschluss, oder?
Auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Geht bitte auf küchen-funk.de. Lasst uns Kommentare da. Ihr habt ja auch heute gehört, wir reden drüber. Also wenn ihr was habt, schreibt es uns. Ihr könnt es auch an info@küchen-funk.de schicken. Die kriege ich mittlerweile nur, weil der Martin so viel Spam bekommen hat.
Boah, ey, ich weiß nicht, mein Spamfilter kam mit euch nicht mehr klar, Leute.
Was ja, war da los? Bei mir war das kein Problem. Mein Filter hat super gearbeitet. Vielleicht habe ich auch euren Kram nicht gekriegt dann mal, aber bei mir läuft das super. Geht auf Instagram, Facebook, keine Ahnung, schreibt uns. Wir hören euch gerne zu und besprechen das dann auch gerne. Und ja, gerne auch noch eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr dort vorbeikommt. Spotify kann man nicht bewerten, kann man uns nur abonnieren. Hört uns, wo ihr wollt. Erzählt euren Freunden davon und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
Ja, wer es geschafft hat, diesen Podcast bis zum Ende zu hören, der schreibt jetzt eine 1 in die Kommentare. Und alle anderen machen es jetzt gut und lecker. Vielen Dank.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.